Moin Moin, Servus und Hallihallo. In dieser Dauerwerbesendung schwatzen wir über Geduld und Wirtschaftlichkeit, über Einbeinstative und Kamerakosenamen, über offene und geschlossene Blenden und über das, was uns eigentlich geprägt hat. Dazu wie immer ein kleines Fotozitat, ein Buzzword, Rechtfertigungen und kritische Worte in etwas mehr als 100 Minuten. Wir wünschen viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, halli, hallo. Aus dem Zimmer mit gutem WLAN heute.
Donnerwetter, das hört sich erstaunlich gut an.
Martin, ich begrüße dich, ich habe gute Laune, fühle mich halbwegs ausgeschlafen. Mal schauen, ob sich daran jetzt schnell was ändert oder nicht. Ich kann nichts versprechen, aber ich gebe mir größte Mühe, wach zu wirken zumindest. Für euch und dich und sie und ihr in dieser knappen Stunde. Naja, ich probiere es wie immer. Martin hält mich lang am Mikrofon. Hallo erstmal, alles gut bei dir?
Ja, Tag. Wie immer.
Geht so, oder was?
Geht so. Also ich muss gestehen, ich bin heute ein bisschen, ein kleines bisschen unvorbereitet.
Ja. Das sind wir schon zu zweit. Dann machen wir heute die improvisierte Sendung.
Die improvisierte Sendung, ja. Also mein Problem ist tatsächlich gerade, ich versuche seit ungefähr einer halben Stunde unser Formel. Ah, schau an, man muss es mal refreshen, dann geht's auf einmal.
Ja, okay. Das Formular aufzumachen, ansonsten müssten wir echt hier uns noch eigene Themen aus den Fingern sagen, worüber wir reden.
Jetzt hör auf, hey. Also da wird es mir total schlecht. Nee, also wir haben, da ist ein bisschen was reingekippt worden und das ist schön so. Vielen Dank dafür. Bloß ich habe es jetzt echt, ich zeige eine halbe Stunde. Ich hätte immer F5 drücken müssen. Naja, ich meine, man kennt sich ja nicht aus, wenn man in der IT ist. Ja, so viel zum Thema.
Ja.
Ja, genau.
Ja, nix lang rumgeplänkel hier, direkt reinstarten oder was? Was trinkst du, Martin? Martin trinkt, glaube ich, Wasser aus dem Bierkrug.
Martin trinkt Wasser, weil Martin trinkt, aus dem Bierkrug, stimmt. Martin trinkt Wasser, weil Martin nimmt Tabletten, deswegen muss Martin Wasser trinken.
Martin, gute Besserung.
Nein.
Ich hoffe, es ist nichts Ernstes.
Nein, überhaupt nicht. Es juckt bloß wie Sau.
Okay.
Keine Ahnung, ich habe irgendwie eine allergische Reaktion auf, der Arzt sagt angeblich irgendwelches Südfrüchte oder irgendwas, also irgendwas, auf jeden Fall muss ich da Tabletten nehmen und da war es seine Meinung, sollte ich vielleicht kein Bier trinken oder so.
Nee, ja, dann
Martin Wasser.
Nee, dann lass das, gute Besserung, so ist es richtig, immer schön vernünftig bleiben, man hat nur einen Körper. Ich trinke hier auch ein klares Getränk, es ist allerdings Gin Tonic.
Gin Tonic ist auch okay, Gin Tonic ist okay.
Ich habe auch keine allergische Reaktion und einen guten Tag und deswegen darf ich mir das ausnahmsweise mal erlauben.
Ja, natürlich.
Nachdem Huppendorfer uns jetzt immer noch keinen Kasten zugeschickt hat, ich glaube, ich gebe die Hoffnung langsam auf, aber.
Ja, ich muss den Hashtag jetzt langsam rausnehmen. Wenn da nichts rumkommt, dann müssen wir es ja bestrafen endlich mal. Das geht so nicht weiter.
Nach über 50 Folgen der Werbung, voll des Lobes, müssen wir dann langsam mal irgendwie unser.
Ja, also definitiv. Also da müssen wir langsam mal hart durchgreifen. Das geht so gar nicht. Also da müssen Konsequenzen mal folgen.
Ja.
Ich trinke da halt nächsten Sommer, keine Ahnung. Leitbier.
Genau.
Hobby Light, ich weiß gar nicht, ob ihr das habt.
Das ist gut. pass auf, wir starten einfach gleich rein. Ich habe ein Feedback gekriegt und auch einen kleinen Themenvorschlag. Hau ich jetzt einfach mal raus. Ich fand es ganz, eine ganz schöne Frage zum Einstieg, eigentlich eine offene Frage, ein allgemeineres Thema. Hast du Lust? Bist du interessiert?
Ja. Immer.
Kannst auch nicht Nein sagen jetzt.
Wollte ich jetzt sagen, nein. So, und jetzt?
Liebe Grüße auf jeden Fall von dem Marcel Hiske Fotografie, H-I-S-G-E. Der hat mich bei Instagram angeschrieben. Der Schrob, er verfolgt schon seit ein paar Monaten unseren Podcast und es gefällt ihm sehr gut. Vielen, vielen Dank. Interessant, amüsant und so weiter. Freut mich sehr, Marcel. Wenn ich darf, hätte ich einen Themenvorschlag, schreibt er. Wieso macht ihr Bilder, wie ihr sie macht? Was sind eure persönlichen Inspirationen? Wie seid ihr zu eurem Stil gekommen? Was hat euch dahingehend am meisten geprägt? Jeder macht ja Bilder auf seine eigene Weise. Jeder legt seine Erfahrung und seine eigene Vorliebe oder auch seine ganz persönliche Ästhetik in seine Bilder. Was steckt in euch, um diese Bilder zu machen? Er findet die Fragen sehr spannend und ist interessiert an unserer Antwort. Und ich muss sagen, ich finde die Frage auch sehr spannend. Wir haben, glaube ich, das hier und da schon immer mal wieder gestreift. Aber er hat es sehr schön formuliert. Vielen Dank auf jeden Fall, lieber Marcel, für diese Frage.
Ja, definitiv, ja.
Und?
Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich das jetzt, ausdrücke. Ja, wie drücke ich das jetzt aus?
Ja, soll ich nochmal vorlesen, oder?
Puh, ja, nee, ich weiß ja, was er sagen möchte. Also warum mache ich Bilder, wie ich möchte? Eigentlich.
Nee, warum machst du Bilder, wie du sie machst? Das
oder
ist die Frage.
Wie ich sie mache. Na, weil ich also ich mache das, was mir gefällt. Das ist eigentlich die einzige Antwort, die es darauf gibt.
Mhm. Aber ja, kann man jetzt natürlich schnell abwatschen so.
Nee, ich will es jetzt nicht abwatschen, nicht falsch verstehen. Ich will es nicht abwatschen, aber vom Prinzip her mache ich schon immer seit Anfang an Bilder, die mir am Schluss persönlich gefallen müssen. So
Aber zum Beispiel fragt er auch, was hat euch dahingehend am meisten geprägt? Also die Frage ist, wie seid ihr zu eurem Stil gekommen? Warum sind eure Bilder so, wie sie sind? Was ist in euch, dass diese Bilder so sein lässt, wie sie sind? Und ja, was sind die Inspirationen? Was hat uns geprägt? Was hat dich geprägt? Was sind deine Inspirationen? Oder kommt wirklich alles zu 100% aus dir selber heraus? Ich glaube zum Beispiel, wenn ich dich so ein bisschen unterstützen darf in der Beantwortung, ich glaube zum Beispiel, was dich inspiriert, sind auch Locations, viel mehr als mich.
Ja. Also das auf jeden Fall, ja. Das ist auf jeden Fall, wenn ich also eine Location sehe oder, also mir geht es meistens eher so, dass ich jetzt nicht eine Location suche für ein bestimmtes Shooting. Ja, das gibt's mal, aber normalerweise suche ich keine Location für ein Shooting, sondern ich sehe eine Location und suche dann das Shooting oder baue dann das Shooting zur Location. Mhm. Also ich habe, das ist durchaus richtig, ja. Also mich inspirieren Locations schon, ja, definitiv.
Frage? Ich meine, du hast ja nun dein eigenes Studio und daher wahrscheinlich nicht jetzt unbedingt den Bedarf, aber und vermutlich auch jetzt nicht so die Angebote bei dir in der Gegend, aber wenn es jetzt, angenommen, du würdest jetzt in Hamburg wohnen, Berlin, Leipzig, wo auch immer, wärst du häufiger auch mal in anderen Mietstudios unterwegs? Einfach, weil du eine andere Location nochmal einen mehr inspiriert. Ich kenne es von mir selber auch, erzähl gleich was dazu.
Also im Winter mit Sicherheit, wobei ich, glaube ich, die Locations oder die Studios dann nach anderen Kriterien aussuchen würde. Also ich würde es jetzt wahrscheinlich nicht so aussuchen, wie es ja viele andere machen. Ich gehe in die Location, weil da ist dieses Set und ich gehe in diese Location, weil da ist dieses Set, sondern ich glaube, ich würde mir Locations aussuchen nach dem, was ich da drin bauen kann oder was ich da drin fabrizieren kann, was nicht schon 100 andere Leute fotografiert haben oder was eben nicht das Offensichtliche ist. Also
ja. Ja, da muss ich dran denken, wie wir im Osnabrück im Selfie Palace waren. Das ist halt so ein Mietstudio, wo du halt so verschiedene.
Hattest du schon mal erzählt, ja, wo du so verschiedene Setups hast.
Verschiedene Räume und so. Und da war halt so eine Fläche, die war halt ausgelegt mit so einer Teichfolie und oben drüber gab es halt so eine Sprinkleranlage und es war klar, irgendwie, du kannst dieses Setting einfach nur in einer Wand war der Hintergrund und du kannst einfach nur in eine Richtung fotografieren und von oben kommt Wasser. Du kannst einfach nur diese eine Art von Bildern da machen. Das wäre jetzt für mich so eine Location, so ein Setting, wo ich sagen würde, das inspiriert einen vielleicht so oberflächlich, ganz kurz, kann man da vielleicht mal was Neues ausprobieren, aber nach 10 Fotos ist man eigentlich auch schon fertig. Also nichts für ein Shooting in dem Sinne. Ne? Ja. Eine Location muss schon ein bisschen mehr mitbringen, irgendwie auch. Ne? Also das Licht, verschiedene Winkel, verschiedene Perspektiven, keine Ahnung. Ja, ich erinnere mich daran, ich war in der alten Sackfabrik in Halle, mal Halle-Westfalen. Und das ist im Grunde gar keine Shooting-Location, das ist einfach so ein bisschen so ein Kreativ-Space, eine alte Fabrik, nee, alte Lederfabrik. Oh Gott, jetzt sage ich was falsch. Ich glaube, alte Lederfabrik. Ach, ja. Naja, wen es interessiert, ich kann es mal raussuchen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Ort, so eine alte Fabrik halt, mit verschiedenen Räumen, mal groß, mal klein. Noch mit richtig schönem industriellem Charme, aber von ganz vielen Künstlern beherbergt, die da die Räume zu ihren Zwecken nutzen. Die einen malen, die anderen machen Fotos, der nächste baut mit Metall, keine Ahnung. Und das war halt eine sehr, sehr coole Location einfach, weil du sehr viele verschiedene, also du konntest in jeder Ecke irgendwie andere Fotos machen. So, weißt du, was ich meine? So schöne alte Fabrikfenster, so große und so. Und das war so eine Location auf jeden Fall, die mich inspirierte. Wo ich gesagt habe, ach Mensch, hier könnte ich einfach mal so einen halben Tag, so einen Tag verbringen und einfach irgendwie mich mal so durchshooten durch die verschiedenen Räume und einmal draußen und drin und weißt du? das war was, das mich inspiriert hat, auf jeden Fall. Ich glaube, das hätte dir auch gefallen. Hallo, Martin.
Ich bin schon noch da.
Du kannst jetzt nicht nur so sitzen und ansonsten denke ich wieder, wir haben Internetprobleme.
Nein.
Ich
war jetzt total kurz abgelenkt, weil wir haben so viele Themen über dieses Format. Ich musste die jetzt ganz kurz lesen. Ich war total entsetzt.
Nee, du kannst aufhören jetzt. Wir haben hier eine super spannende Fragestellung gerade, Martin.
Ja, okay, Entschuldigung. Ich war echt kurz abgelenkt.
Ja, okay. Also ich habe schon bei dir rausgehört, Martin. Ne, also wir haben aber auch schon drüber gesprochen, das HDR-Hole. Also du hast ja auch eine Reise hinter dir. Und
ja,
da gab es auch Sachen, die dich geprägt haben.
Ja, gab es. Aber diese Reise fand zu, ich möchte behaupten, 90% vor der People-Fotografie statt. Also all das, was ich gemacht habe, also HDR-Hole und wie es das alles nennen willst, das fand alles zu Zeiten statt, wo ich noch, mache ich heute auch noch, aber bei weitem nicht mehr so in dem Umfang, wo ich noch Architektur fotografiert habe, wo ich noch Insekten fotografiert habe, Natur fotografiert habe. Mhm. All da habe ich so diese ganze, fasse es jetzt mal als Spielerei zusammen. Es ist keine Spielerei, das ist durchaus ernsthafte Fotografie, aber halt jetzt nicht mein.
Für
nicht
dich war es
meine
eine
Fotografie.
Spielerei
für mich war es damit Spielereien, um es kennenzulernen, um es einmal gemacht zu haben, wie es so schön heißt. Mhm. Fand aber eigentlich alles bei mir wirklich vor der People-Fotografie statt. Und das ist, glaube ich, seit ich so diese People-Fotografie für mich entdeckt habe und da halt eben speziell so dieses Genre Essential Portrait, nenne ich es jetzt mal, ne? Also kann man sich ja jetzt drum streiten. Für den einen fängt es ein bisschen eher an, den anderen ein bisschen später, aber vom Prinzip her fasse ich es da nochmal zusammen. Ist das eigentlich alles für mich uninteressant geworden, sondern für mich ist es dann eigentlich viel interessanter zu versuchen, den Menschen vor der Kamera so ein bisschen rauszukitzeln. Für mich ist es viel interessanter, eine
Auswahl. Also der Mensch prägt auch bei dir das Bild vor der Kamera, das willst du sagen?
Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Also der Mensch ist nun mal der Hauptbestandteil des Bildes. Also auch wenn ich ein Fotograf bin, der relativ viel von der Location mit aufs Bild nimmt normalerweise. Mhm. Also viele sind ja im Close-Up-Bereich daheim, bin ich jetzt eigentlich weniger. Im Gegenteil, ich versuche öfters immer wieder mal näher ranzugehen und scheitere kläglich oft genug und stelle fest, dass ich dann doch wieder weiter weg bin. Mhm. Aber vom Prinzip her ist es so, dass dass ich eigentlich mehr versuche, Licht. Also Licht ist das, was mich reizt.
So, danke.
Gerne. Das Thema Licht ist halt, malen mit Licht, ne? Also das Thema Licht ist halt alles, mehr oder weniger. Und ja, klar, jetzt kann man sich wieder, dran verlustieren, wie genau muss das gesetzt sein und wie genau muss das sein. Aber vom Prinzip her, mir geht es gar nicht so darum, genau ein Licht zu setzen, sondern mir geht es darum, eine bestimmte Stimmung zu erzeugen mit dem Licht. Mir geht es darum, einen bestimmten Ausdruck herzubekommen. Und das ist mir viel, viel, viel wichtiger eigentlich. Mhm.
Okay, dann kann ich ja nur mal kurz die Frage für Marcel beantworten. Also vielen Dank auf jeden Fall für deine Antwort, lieber Martin. Ich glaube, ich könnte bei mir ein bisschen mehr reininterpretieren in das Ganze, wie das so gelaufen ist. Also wenn ich schon mal ich fange mal die Reise ganz, 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 ganz früh an. Um die Jahrtausendwende, der junge Fabian spielt Counter-Strike. Und neugierig, wie er ist, und das ist eigentlich auch schon das wichtigste Stichwort jetzt in der ganzen Geschichte, ich habe die Pointe weggenommen, aber ist scheißegal. Neugierig, wie er ist, macht er mal den Installationsordner auf und guckt mal und stellt fest, ach Mensch, da sind ja Bilddateien drin, die sehen aber komisch aus. Okay, das sind offensichtlich so, wie die Charaktere da, wie die Wände aussehen, wie die Skins von den Waffen und den Menschen und so weiter und so fort und so fort. Ah, dann kann ich ja einfach mal so ein Bild aufmachen und kann damit irgendwie mit Paint einen roten Strich reinmachen. Ach guck, und dann sieht man das auch im Spiel. Ach, sehr interessant. Ach guck, da sind ja auch die Menüs in Bildern dargestellt. Mensch, dann kann ich ja mal den Text da ändern und so weiter und so fort und kann ja bei mir mein eigenes Menüstil irgendwie bauen und sowas. Und habe damit CorelDRAW und PaintShop Pro mir diese erste Versuche gemacht, irgendwie auch so Skins gemacht, dann irgendwie, wie sieht eigentlich ein Messer aus? Also das Metall, wie kriegt man das hin, dass Metall nach Metall aussieht? Das ist eigentlich nur grau, aber es reflektiert, wie kriegt man das hin? Was ist ein Highlight? Und so, und hab mir da irgendwie angefangen, mir diese Fragen zu stellen, versucht das hinzukriegen. Und das ist im Grunde was, diese Neugierde, die mich bis jetzt getragen hat. Also dann weitergemacht, irgendwann irgendwie hatte ich Bock, Musikvideos zu machen und habe mir dann auch immer wieder Fragen gestellt, wie geht das? Ach, dann könntest du ja. Ach, wenn das geht ja, dann ne? Irgendwie auch mal irgendwie viel designt, auch hier und da mal Webseiten gemacht und so. Aber weißt du, immer neugierig geblieben, immer versucht, erstmal versucht. Ich glaube, das ist es so. Ne? Immer erstmal spielerisch ausprobiert und versucht. Und bei mir passiert auch heute noch bei den Shootings einfach total viel durch, ach, lass das mal ausprobieren. Ne? Und diese Offenheit, dass es auch vielleicht einfach total scheiße aussieht und unbrauchbar ist am Ende. Ja, aber dann hat man zumindest das mal probiert und kann sagen, naja gut, wir haben es probiert, ist ja egal. Ne?
Nee, viel wichtiger, wenn ich dich jetzt mal unterbrechen darf, gerne, ist an der Stelle, glaube ich, der Lerneffekt, den du dadurch hast. Mhm. Nämlich dieses, ich weiß beim nächsten Mal, ich muss es nicht mehr probieren, weil ich habe es schon probiert. Es funktioniert nicht aus.
Genau, oder also ich habe sowas schon mal gemacht in die Richtung und das war schon mal ganz cool. Vielleicht kann ich das nochmal probieren, aber jetzt genau, weiß ich schon ein bisschen besser. So, ne? Aber
genau, dieser Lerneffekt, wenn ich etwas nicht probiere, dann, also Übung macht den Meister, heißt es ja nicht umsonst. Mhm. Und wir lernen durch unsere Fehler. Und etwas, wo ich den Fehler, den ich nie gemacht habe, weil ich nie wissen, ob es das geht oder ob es nicht geht oder warum es nicht geht. Und genau, deswegen, ich mache auch jeden Scheiß und lösche es dann halt, wen interessiert es. Ist ja heutzutage total simpel.
Genau, Neugier und so ein Spieltrieb, das ist halt das eine. Das andere ist aber irgendwie auch aus jedem irgendwie auch versuchen, aktiv was mitzunehmen. Also ich hab ja auch irgendwie, wir haben auch früher irgendwie alle mal jedes Genre einmal durchgehört, bis man irgendwo kleben geblieben ist. Und so ist mit der Fotografie ja auch. Ich habe auch Langzeitaufnahmen gemacht. Ich habe, wie gesagt, angefangen mit Videos, fand dann irgendwie Lowlight-Fotografie total spannend, nachdem ich irgendwie mal draußen ein paar Kumpels in der Kneipe fotografiert habe, wo wenig Licht war, und dann irgendwie probiert, damit umzugehen und draußen Lichtquellen zu suchen und so weiter. Ich habe schon ein paar mal erzählt hier im Podcast. Und bin so dann irgendwie zur Porträtfotografie auch mit künstlichem Licht gekommen, weil nachts ist halt kein natürliches Licht. Logik, ja. Und da kommen wir auch zum ganz wichtigen Punkt, was hat mich geprägt? Einfach die Neugierde, aber eben auch der Umgang mit Herausforderungen und sich selber auch neue Herausforderungen zu stellen. Also man hätte ja auch beim ersten Versuch sagen können, naja gut, okay, Langzeitbelichtung, das habe ich jetzt irgendwie 50 Mal gemacht. Das mit diesen Autolichtziehern, das kann ich mittlerweile ganz gut. Weiß ein bisschen, wie ich bei den Ampelphasen drauf achten muss und ne, wie das wirkt. Und dabei bleibe ich jetzt und spezialisiere mich. Aber es war irgendwie die Neugierde auch und mich hat es irgendwann auch gelangweilt, weil es immer irgendwie gefühlt dasselbe Rezept war, ja. Und in der People-Fotografie hatte ich irgendwie das Gefühl, da ist irgendwie noch mehr Spielraum und das war auch herausfordernder, erstmal draußen nachts oder spätabends Porträts zu machen, erstens. Zweitens, dann irgendwann auch im kleinen Home-Studio mit Billo-Lichtern, da haben wir auch schon häufig drüber gesprochen, auch da wieder die Herausforderung, was kann ich damit machen, was kann ich damit nicht machen, wie gehe ich damit um und was kann ich stattdessen machen? Und alles so Fragen, so dieses ewige Spiel aus Herausforderungen, Zufallsergebnisse, scheitern, wieder aufstehen, lernen von anderen auch, sich auch Sachen abgucken ganz bewusst, mal sagen, ach, das ist cool, das scheint nicht so schwer zu sein, das probiere ich jetzt auch mal. So viel Ehrlichkeit gehört dazu, auch das mal irgendwie, oder den Farblook, der ist cool, mal gucken, wie ich den jetzt hinkriege oder sowas. Ne? Also auch dieses Nacheifern und am Ende, jetzt mache ich die Pointe, natürlich auch einfach die Leidenschaft, die einen prägt, die Liebe zur Fotografie. Und was bei mir auch ganz wichtig ist, so ein bisschen auch der Technikeifer. Ich liebe das auch einfach so ein bisschen, dieses Technik-Ding so. Ne?
Aber genau. Ja. Genau das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ich glaube auch, die Art der Herausforderung spielt da eine große Rolle. Also ich bin ja auch im reellen Leben, blöder Begriff, aber in dem Leben abseits der Fotografie beschäftige ich mich ja mit Menschen.
Außerhalb von unserem Fake-Podcast.
Und außerhalb von unserer Bubble überhaupt beschäftige ich mich auch sehr viel mit Menschen. Und ich glaube auch, dass mich die Art der technischen Herausforderung irgendwie nicht mehr reizt. Also ich gehe mal Landschaftsfotografieren zum Spaß, ich gehe mal Landschaftsfotografieren zum Entspannen, aber das ist für mich keine Herausforderung, weil die Herausforderung nur technischer Natur ist. Und alles, was technischer Natur ist, kann ich meistern. Ich schaue ein YouTube-Video und danach kann ich also ist jetzt übertrieben ausgedrückt, ne? Es gehört noch mehr dazu. Ich möchte jetzt keinen Landschaftsfotografen beleidigen. Es gehört natürlich noch mehr dazu. Klar. Aber diese technische Herausforderung ist für mich so ein Stück weit langweilig geworden. Die ist für mich total langweilig.
Kannst du es in dem Sinne, dass es dir dann reicht?
Genau, es reicht mir. Es gehört aber ein was dazu und das kann ich nicht. Und das kann ich auch nicht beeinflussen und das habe ich auch nicht in der Hand. Und das kann ich an vielen Stellen beeinflussen, aber zum Beispiel nicht bei der Landschaftsfotografie und nicht bei der Streetfotografie. Und das ist ein Punkt, Und in dem bin ich ganz, ganz, ganz schlecht. Und deswegen sind diese zwei Sachen nicht unbedingt etwas für mich, mhm. wo ich langfristig dann kleben bleiben kann. Ich weiß nicht, du schaust so, kommst du drauf?
Ich bin neugierig, nee, ja.
Geduld.
Ah.
Ich bin so ein Mensch, der nicht so besonders geduldig ist. Und wenn du halt Geduld irgendwo brauchst, dann ist es die Landschaftsfotografie. Und ich sage jetzt bewusst Landschaftsfotografie, nicht Landschaftsgeknipse. Ne? Also ein Ansel Adams ist damals jahrelang auf den Berg geklettert oder auf dem Hochhaus, um ein bestimmtes Bild zu bekommen bei bestimmten Bedingungen. Und so verstehe ich Landschaftsfotografie. Für mich ist Landschaftsfotografie nicht irgendwo hinzugehen und ein Bild zu machen und dann zu sagen, oh, ich habe Landschaft fotografiert. Ja, aber das hat mit Landschaftsfotografie. Also wenn es zufälligerweise passt, fein. Aber sind wir ehrlich, wie oft wird das der Fall sein? Naja, nicht so häufig. Ne? Also meistens stehst du tagelang oder probierst das hunderte Male, bis du irgendwo bist und zufrieden bist.
Bist erstmal auf Location-Suche, Spot-Suche.
Alles Mögliche. Und dann am Ende ist es halt Licht. Am Ende ist es halt die Tageszeit, die Stimmung, die Wetterlage, Wolken. So viel Jahreszeiten. Also wenn du ein Bild im Schnee hast und du hast es das Jahr nicht gekriegt, was bleibt dir anders übrig, als ein Jahr zu warten? Oder zumindest ein Dreivierteljahr. Und
Scheiße, das ist ja nichts für mich.
Ja, genau. Jetzt weißt du, was ich meine damit. Ne? Also es ist Geduld. Und diese Geduld habe ich nicht. Sage ich ehrlich, die habe ich einfach nicht. Und da ist es mir viel lieber, ich kann mit der Menschen arbeiten. Das ist auch eine Herausforderung. Das ist eine andere Herausforderung. Aber Geduld, also in diesen langen Spannen rede ich jetzt mal von Geduld. Ne? Ich rede jetzt mal nicht davon, Geduld mit einem Model zu haben, sondern diese lange Spanngeduld ist zu sagen, ich brauche jetzt ein halbes Jahr, um ein Bild in den Kasten zu bekommen. Das brauche ich dann nicht.
Nee, da hätte ich auch keinen Bock drauf. Das wäre mir ja zu langwierig. Genau. Und jeder, der schon mal probiert hat, Musik zu machen, weiß, wovon ich spreche. Wenn du Musik machst und dann willst du da irgendwie ein Album am Ende draus haben, du musst einfach mit 1 Million Leuten irgendwie zusammenarbeiten, du musst warten und du schreibst an dem einen Tag irgendwie, schreibst du deinen Text, ja, deinen Refrain oder was. Und 2 Jahre später hast du dann die Schallplatte vor dir liegen. Also das ist schon sehr, sehr lange Geduld für einen Schaffensweg. Genau. Deswegen liebe ich die Fotografie, wie ich sie mache. Man hat einfach, du machst nachmittags das Shooting und abends kannst du ein Bild posten.
Ja, ganz so schnell mache ich es jetzt mal.
Theoretisch. Nicht,
aber ja, du hast schon recht.
Du kriegst auch Feedback Ding, für dein Werk sofort, unmittelbar.
Ich bewundere jeden, der, also jetzt nehmen wir mal einen Andreas Jorns oder auch, also kleiner Buchtipp an der Stelle, ich habe mir jetzt mal wieder ein Buch bestellt.
Den neuen Band von Andreas, oder?
Den habe ich sowieso schon. Den habe ich schon länger gehabt. Von daher, nein, ich habe mir ein Buch bestellt. Ah nee, weißt du was, ich mache mal wieder einen Buchtipp. Ich mache mal wieder eine Buchvorstellung das nächste Mal, dann reden wir darüber.
Ja gut, gerne.
Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, ich bewundere Menschen, die 2 Jahre an einem Buch arbeiten. Also ich bewundere Menschen, die wirklich 2 Jahre lang gezielt an einem Buch hinarbeiten, aber nicht deswegen, weil sie gezielt darauf hinarbeiten, sondern weil sie es in der Zeit schaffen, kein Bild davon zu posten. Weißt du, was ich meine? Du hast irgendwie ein geiles Bild in der Schublade und du willst es ja auch zeigen, aber du kannst es nicht zeigen, weil du willst es ja ins Buch packen.
Das ist auch wirklich schwer, Mann, ohne Scheiß. Ja. Also ich bin auch so ein Typ, der, wenn ich mache das Bild fertig, will direkt am selben Abend noch posten, so ungefähr, ne?
Und ja, ich halte es zumindest so 1, 2, 3 Tage aus, aber 2 Jahre jetzt dann solche Bilder im Schubkasten zu verstecken, das ist schwierig. Also ich mache es ja beim Magazin auch schon, aber das sind halt mal so 1, 2 Monate. Und die tun schon teilweise weh. Also die Bilder, wo ich jetzt gerade drüber sitze, die jetzt fürs neue Magazin sind zum Beispiel, die waren jetzt auch wieder über einen Monat oder 1,5 Monate in der Schublade gesteckt. Und das tut schon weh. Und das tut auch dem Model so ein Stück weit weh, natürlich, ne, weil sie auch nichts posten soll, ja, bitte in der Zeit. Sie dürfte zwar, aber ich sage immer, sei lieb und mach's nicht. Weil es ist natürlich schon, ja, ich versuche natürlich schon, was Neues da zu zeigen, auch am Ende des Tages. Aber diese Zeitspanne tut weh. Und wenn das jemand 2 Jahre durchhält.
Wahnsinn.
Das finde ich schon, ja, also
Methusalem-artig, möchte ich sagen. Ja, das ist schon respektvoll, Respekt. Ja, auf jeden Fall.
Ja, genau, und deswegen sage ich, diese Geduld, die geht mir abhanden und deswegen bin ich eigentlich da, wo ich bin, so ein Stück weit. Also das ist einer der Gründe natürlich. Aber tatsächlich, wie du gesagt hast, Location ist auch ein wichtiger Punkt bei mir.
Und Geduld natürlich auch jetzt mal gerade witzig. Ich habe es jetzt auch schon als Tag gerade aufgeschrieben, als Stichwort hier, weil ich das ein spannendes Thema finde. Geduld ja auch irgendwie ganz was anderes in der Fotografie vor 40 Jahren als jetzt, ja. Also jetzt machst du ein Bild, klack, es ist entwickelt.
Ja.
Damals, jeder analoge Fotograf weiß, wovon ich spreche. Da muss man schon irgendwie mindestens eine gewisse Zeit irgendwie warten und arbeiten und tun und machen, bis man überhaupt das Ergebnis sehen kann oder erahnen kann. Und da möchte ich jetzt mal, also danke erstmal Marcel für deine Frage. Wenn da irgendwie noch was offen geblieben ist, schreib mir noch mal gerne oder schreib uns noch mal gerne was hinterher. Schreiben.
Ich finde die Frage tatsächlich spannend. Je mehr ich mich oder je länger ich mich damit beschäftige, umso mehr könnte man ein Buch drüber schreiben.
Ich wollte jetzt aber eine Überleitung machen. Und zwar war das Thema Entwicklung von Fotografien gerade für mich der Aufhänger, um zu sagen, ey, ich habe mir doch 2 Polaroid-Kameras gekauft. Und
ja, aber da entwickelst du ja nichts. Da kommt ja das fertige Foto vorne raus. Also wenn du
das
solche
das Foto hast. Entwickelt sich quasi selber, Martin.
Genau, es entwickelt sich selber, genau.
Ja, und es ist, und ich, mir ist es einfach nur eingefallen, weil es irgendwie so schön ist, das Ding umgekehrt irgendwie auf einer Tischplatte zu kloppen und dann zu warten und dann das erste Mal drunter zu gucken, so, ah, wie ist es geworden, was ist das überhaupt für ein Bild? Und das finde ich cool, weil es ist so eine Mischung aus analog irgendwie, ich warte Wochen und Wochen und Wochen, bis ich endlich die entwickelten Bilder zurückkriege und gucken kann, was ich damals fotografiert habe. Und ich knipse auf eine Speicherkarte und kann es mir direkt in der Kamera angucken. Und so ein Polaroid oder Instax oder whatever, ja, ist genau dazwischen. Ich mache ein Foto und ich muss nur kurz warten, aber dann kriege ich es auch.
Ja.
Und ich kann aber auch nichts mehr dran machen. Ich kann es aber einscannen auch. Naja, wie auch immer. Also ja, auf jeden Fall eine spannende Sache. Und es macht tierisch Spaß, wenn es nicht so verdammt teuer wäre. Aber
naja. Irgendwas ist halt immer. Das aber wenn wir schon dabei sind, bleiben wir jetzt mal gleich bei dem Thema analog, weil da haben wir nämlich auch eine Frage dazu bekommen. Mhm. Allerdings, bevor ich darauf jetzt... wir machen erst die Frage, weil es gerade passt. Okay, pass auf. Mhm. Also, Thema analoge Fotografie, speziell an Martin. Erzähl doch die Beweggründe, auf den Klotz umzusteigen und welchen Vorteil dir das bringt. Manche Fotografen meinen ja, sie seien dann die Besten. Das Ganze
er redet jetzt
kleine,
von
mit
Mann,
einem
ja.
kleinen Smiley versehen.
RB, er redet von RB meiner 78 oder was?
Er redet natürlich von der Mamiya, genau, von der RB 67.
67, danke.
Ja, 6x7 cm, also 8x9 wäre schon richtig groß. Nee, 6x7 cm sind es also 67. Also Punkt 1, ich bin nicht umgestiegen, sondern ich habe sie halt zusätzlich. Das ist ganz wichtig, weil ich würde nie komplett auf analog umsteigen. Niemals. Dazu ist mir der Prozess, jetzt sind wir wieder bei dem Stichpunkt, das wir nämlich gerade hatten, Geduld. Ja. Dazu ist mir der Prozess viel zu langwierig. Ich würde nie komplett auf analog umsteigen, niemals.
Nee, ich auch nicht.
Sondern das ist für mich wirklich so eine Nebenbeispielerei, so eine Entschleunigung. Das ist für mich einfach, ja, so ein kleinen Tick auch vielleicht eine Besonderheit. Mhm. Also einfach mal ausbrechen aus der Masse. Und ich mag einfach, und das ist eigentlich der Vorteil, ich mag den Look. Ich mag den Look von alten Linsen in Verbindung mit dem enormen Freistellungspotenzial. Also ich habe jetzt Bilder hier mittlerweile entwickelt. Ich habe jetzt ein paar Filme mittlerweile durchgeschossen.
Ist quasi eine Farbfläche als Hintergrund. Ist schon gar keine Weichheit mehr. Ist nur noch.
Der Übergang, wie soll ich sagen? Also du kriegst natürlich mit einer hochgezüchteten Linse, offenblendig, digital, Vollformat, glaube ich, schon dieselbe Freistellung hin. Ne? Also ich bekomme mit so einem modernen 135 1.8 oder irgendwie sowas in der Richtung durchaus auch eine ähnliche Freistellung hin. Aber ich behaupte, der Übergang von der Schärfe in die Unschärfe ist anders. Ich behaupte jetzt nicht, dass wenn du mir 2 Bilder vorlegst, dass ich dir sagen könnte, was ist. Ich sage nur, für mich ist der Eindruck einfach etwas anders. Mhm. Und dazu kommen halt dann die Fehler der alten, Fehler in Anführungszeichen, also die alten Linsen sozusagen, die halt nicht so hochgezüchtet sind, die unheimlich scharf sind, aber halt auch nur in der Mitte. Kommt dann viel zusammen. Ja, ja. Und dieser Charme und seien's am Schluss die Fussel, die auf dem Bild sind, oder die Kratzer, die auf dem Bild sind, dieser Charme ist das eigentlich, was mich dazu bringt. Ich behaupte nicht, dass das Vorteile sind. Ich sage, es ist nur etwas, was mir halt gefällt und mir Spaß macht. Ob das ein Vorteil ist, das sei mal dahingestellt. Also alles an dem Ding ist eigentlich ein Nachteil, wenn man ehrlich ist. Das fängt an beim Gewicht, bei der Handhabung, beim Rumschleppen, bei dem Licht einmessen müssen. Es geht weiter über die Bearbeitung, übers Einscannen, übers Entwickeln. Es ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, ist alles ein Nachteil. Wenn man es mal ehrlich betrachtet. Jetzt mal nicht aus der, es macht Spaß Sicht und es macht was, sondern aus der, wie lang es dauert und was ist eigentlich alles ein Nachteil, wenn man ehrlich ist.
Ja.
Und trotzdem macht es halt am Ende Spaß und ist was anderes.
Sag mal, zum Thema Freistellung nochmal, ich muss da nochmal nachhaken gerade. 135 1.8 hast du gesagt, weiß ich, hast du auch auf deiner digitalen Canon drauf?
Nee, ich habe nur das 2.0. Es gibt
135-2-0, okay. Ja. Geschenkt, die 0-2. Ja, ja. Okay. Und jetzt die Mamiya, da hattest du ein 100 Millimeter oder was war das? Auch ein 135?
Ein 180-3-5. Also ich mache meine Port. Ja, das entspricht ungefähr 90 Millimeter im
Danke, das, danke, darauf wollte ich
das wolltest hinaus. Du wissen, ne?
Ja, genau. Genau. Ja. Also 90 Millimeter, also auch, okay. 3,5, okay.
Und also ich habe die Freistellung noch nie umgerechnet, was man da bräuchte, sage ich ehrlich.
Was ich wissen wollte ist, wie ist so die Naheinstellgrenze? Weißt du das zufällig oder hast du da Erfahrung, wie du da mit der, sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen, wie nah du da rangehen kannst? Und sei es jetzt irgendwie aus Erfahrung, was das Nächste war, was du
ich
mal gemacht hast.
Ich habe noch keinen Close-Up probiert, sage ich ehrlich. Ich habe noch keinen probiert.
Okay.
Also ich sag mal, Kopf, Schultern war das Nächste, was ich dran war. Mehr, also
ich meine von der Distanz zum Fotografen.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich habe nicht gemessen, sage ich ehrlich.
Okay.
Habe ich noch nicht probiert. Also habe ich echt noch nicht probiert. Kann man bestimmt googeln, wenn es wen interessiert.
Aber dementsprechend wäre natürlich auch die Freistellung noch mal extremer. Ne? Also wenn
natürlich, je näher du rangehst, umso extremer ist die Freistellung, klar, ganz klar. Aber dann habe ich halt einen Ausschnitt, den ich nicht mehr haben will, weil dann habe ich einen Close-Up plötzlich. Also,
ja, kommt dann auf die Brennweite drauf an. Ja, genau. Deswegen hat mich das noch mal interessiert eigentlich, wie das
ja,
wäre.
Ja, es ist natürlich ein Zusammenspiel von Brennweite, Abstand, Blende,
wie immer.
Blablabla, ja, genau. Wie immer. Nein, aber ich finde halt einfach diesen Übergang von Schärfe zu Unschärfe und gerade halt auch durch die nicht so scharfen Randbereiche, die halt bei den hochgezüchteten Linsen, deswegen liebe ich ja auch mein EF 2.0 135, das uralte, 20 Jahre alte oder 25 Jahre altes Canon-Objektiv. Das ist in der Mitte extrem scharf, aber am Rand geht es halt dann langsam ins Weichere über. Ne? Und deswegen heißt das Ding auch immer Dream Machine, weil halt das Bokeh super ist und also das hängt alles so ein bisschen zusammen.
Mhm.
Diese modernen Linsen, die ja, die sind immer alle ganz nett, aber so richtig von dem Smoothen, also von diesem weichen Bokeh kommen sie meiner Meinung nach alle nett hin.
Ja.
Aber es ist Geschmackssache natürlich. Am Ende ist es Geschmackssache. Ne?
Mhm.
Also wenn du jetzt irgendwie so ein DS-Objektiv nimmst, da die neuen von Canon, also bei den anderen kenne ich mich halt nicht aus, deswegen hole ich immer bei Canon raus. Da gibt es ja jetzt zum Beispiel dieses 85-1-2 als DS-Objektiv, also nochmal mit einer DS-Vergütung und wenn du das ohne DS-Vergütung vergleichst, da ist das Bokeh viel, viel, viel weicher nochmal und also da kommen nochmal dann Vorteile zum Tragen.
Mhm.
Also mit sowas magst du vielleicht hinkommen, aber da reden wir dann natürlich auch preislich, da kann ich mir ein paar Mamiyas kaufen für dieses Geld.
Ja.
Also das muss man auch immer sehen.
Wir haben ja auch schon häufig drüber gesprochen, Bokeh is not fucking alles. Ja, also
is not a fucking alles.
Nur absolut Freistellung, recht. Leute, das ist irgendwie wichtig, wenn ihr irgendwie Hochzeiten fotografieren wollt, dass da jedes Bild wunderschön freigestellt ist. Das gefällt der Kundschaft, ja, diese blumigen Looks, aber es ist einfach nicht alles. Nur Blende 1.8, 1.4, whatever. Ist einfach nicht alles in der Fotografie. Und es ist nicht, je offenblendiger, desto besser. Nein, das wollte ich jetzt nur kurz mal loswerden, weil irgendwie, ich habe das Gefühl, wir sagen es zu selten.
Ja, nein, absolut, absolut korrekt. Das muss auch mal gesagt sein. Das ist natürlich nicht alles. Von daher, ja,
und alles scharf geht auch nicht immer. Also das muss man halt auch umgekehrt sagen. Ich möchte hier nochmal, ich habe es schon häufig gesagt, jetzt muss ich wieder nebenbei googeln, damit ich den Namen nicht ausspreche. Nikita Teryoshin. Ich habe ja schon häufig über diesen Menschen gesprochen. Ich finde einfach seine Bilder unglaublich geil. Und das ist halt ein Blitzzauberer, sage ich jetzt einfach mal, der unglaublich viel Blitzen tut. Ja.
Okay.
Das hat dann natürlich immer so einen gewissen Look, den ich ja auch schon häufig irgendwie, ja, sag ich mal, von geschwärmt habe. Aber dieses von vorne bis hinten scharf und geblitzt, das ist natürlich das eine. Und das andere ist irgendwie, du hast eine super krasse Freistellung, du hast ein super weiches Bokeh, das ist das andere. Und dazwischen gibt's auch ein Dazwischen, das darf man nicht vergessen. Ne? Und eine Urlaubskamera, ja, die ich mir für 50 Euro irgendwie in einer Groß-Elektrokette kaufe, die wo ich dann irgendwie mit F18 irgendwie einen Urlaubsshot mache, das hat auch nicht den Look von einem Nikita Teryoshin, nur weil es irgendwie alles scharf ist. Ja, also da muss man halt auch sagen, auch die Polaroid-Kameras übrigens, ja, ist ja auch, in der Regel nutzt man sie mit Blitz, ne? Da hast du auch diesen im Grunde alles scharf Look. Ich weiß, da gibt es bestimmt einen Fachnamen für, den ich jetzt mal wieder nicht kenne, weil ich es nicht studiert habe. Aber das ist halt wo ich halt denke, irgendwie, und es gibt irgendwie so viel dazwischen, aber sich jetzt irgendwie insbesondere als junger, aufstrebender Fotograf oder Fotografin dann irgendwie nur darauf zu berufen, dass man irgendwie das Objektiv möglichst immer weit offen hat, da macht man es sich dann doch zu einfach und tut sich damit irgendwie langfristig, glaube ich, auch keinen Gefallen, weil man verpasst viel Spannendes, was auch im Hintergrund oder im Vordergrund oder dazwischen auch nochmal so passiert zum Teil. Da ist eine kurze Ode mal wieder hier an die Blende.
An die Blende, die Ode an die Blende, sehr schön. Ja, du hast ja vollkommen recht. Ne? Also, ich wollte nur dieses Thema kurz abhaken. So, und bevor ich jetzt weiter auf diesem Thema rumhack, ich glaube, die Frage ist damit beantwortet. Ich verspreche mir, wie gesagt, keinen Vorteil davon, außer den Vorteil, dass ich damit Spaß haben kann und versuchen möchte, einfach mal so ein bisschen einen anderen Look zu kreieren. Verspreche ich mir davon keinen Vorteil und es ist auch kein Umstieg. So.
Wechseln wir uns ab, weil ich hätte
ein Zitat. Ja, gleich. Ich möchte nur ein was kurz sagen. Und zwar, weil ich vorhin so verwundert war, ob unser Formular, wir müssen unser Formular umbauen.
Okay.
Deswegen bin ich nämlich so durcheinander, weil viele Leute haben gedacht, im Endeffekt, das Buzzword oben hängt dann mit dem Thema zusammen. Das heißt, viele Leute haben das Buzzword genutzt als Überschrift und haben dann unten das Thema dazu hingeschrieben. Das Problem ist, Leute, das ist lieb gemeint. Das Problem ist, ich kann sie nicht mehr zuordnen dann. Also das ist unheimlich schwierig, dann anhand der Überschrift unten zu finden, welcher Text gehört zur Überschrift und was davon ist ein Buzzword. Mhm. Also die Buzzwords sind wirklich so gedacht, das sind alleine stehende Wörter. Ihr schmeißt sie in die Runde und wir reden darüber.
Okay.
Der Themenvorschlag hat damit, also die Sachen haben damit nichts unten zu tun.
Mhm.
Aber wir werden, glaube ich, mal überlegen, ob wir das Formular dann vielleicht einen kurzen Text dazu schreiben oder ob wir es ein bisschen umbauen, damit man erkennt, das sind zwei Sachen, die wirklich miteinander nichts zu tun haben sollen eigentlich. Sondern das Buzzword ist wirklich ein Buzzword, ihr schmeißt es rein und wir überlegen uns dann, was wir dazu sagen. Und der Themenvorschlag ist wirklich, wo ihr den Rahmen vorgibt sozusagen. So ist es gemeint, aber die zwei sind eigentlich unabhängig voneinander. Plus ist, ich sehe jetzt nämlich gerade, es ist sehr oft durcheinander geschmissen worden und ich bin jetzt gerade dabei im Hintergrund, die zusammen zu würfeln. Und das macht es jetzt gerade etwas, deswegen war ich vorhin etwas abgelenkt und war etwas.
Also wenn Martin abgelenkt ist, dann wegen euch. So.
Nein. Also, aber wir müssen da auf jeden Fall nochmal ran. Also das führt irgendwie gerade zur Verwirrung bei mir, wenn ich ehrlich bin. Genau. Nee, jetzt darfst du wieder. So, jetzt wollte ich bloß kurz loswerden, aber wir überlegen, ob wir uns das Formular nochmal, also wir sind an der Stelle der Fabian, weil der hat das Ding gebaut. ob wir das irgendwie anders hinbekommen.
Ja, bestimmt. Und ansonsten sagen wir es halt jede Sendung erneut, bis ihr es da draußen verstanden habt. Danke aber trotzdem auf jeden Fall für offensichtlich die zahlreichen Zuschriften und euer Interesse an unserer kleinen Plauderrunde hier.
Ja, wir haben jede Menge.
Ach, herzlich, da freue ich mich aber gleich doppelt. Du, ich habe zwei verschiedene Sachen. Zum einen habe ich ein bisschen Werbung in eigener Sache und zum anderen habe ich ein Zitat mal wieder aus dem Köcher geschüttelt. Du darfst jetzt einfach mal wünschen.
Ich darf wünschen, was ich haben will?
Ja.
Dann würde ich sagen.
Das Zitat passt besser am Ende, wenn ich ehrlich bin.
Ja, genau. Dann würde ich sagen, machen wir die Werbung in eigener Sache.
Okay. Also mit Ansage kommt es jetzt natürlich irgendwie gar nicht geil. Na, aber ist scheißegal. Ich habe jedenfalls mir gedacht, ich habe schon seit Jahren arbeite ich mit Photoshop-Aktionen. Die habe ich mir selber zusammengebastelt. Das sind 22 Stück, alle handgefertigt von mir in mühseligster Kleinstarbeit. Und die habe ich bisher nur meinen Coaching-Teilnehmenden zur Verfügung gestellt über einen Geheimlink, wo ich gesagt habe, hey, das sind die Sachen, die ich benutze. Ich habe dir das auch im Coaching gezeigt, wie ich das mache. Und wenn du das auch machen möchtest, dann kannst du hier noch die Aktionen kaufen und kannst du die auch benutzen. So, davon bin ich jetzt weg. Ihr könnt die jetzt alle haben. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die gerne kaufen. Ich habe gemerkt, es besteht ein bisschen Interesse an Photoshop-Aktionen. Daher bin ich natürlich Geschäftsmann, wie ich bin. Finde ich und habe gesagt, hier, die gibt es jetzt für alle. Ich habe die rausgehauen. Das heißt, ihr findet die auf meiner Webseite, findet ihr jetzt ein Photoshop-Aktionen-Paket, was ihr kaufen könnt. Und dann habe ich auch die Gunst der Stunde genutzt, und gleich, weil ich auch schon so lange darüber gesprochen habe und wir auch schon häufig, auch ein Preset-Paket gebaut, Martin, aus meinen 10 Lieblings-Presets, die ihr ebenfalls jetzt erwerben könnt. Und mit dem Code Trommelwirbel Kontrastraum kriegt ihr 25%, was ich ganz gönnerhaft finde. Nur für euch Hörer da draußen. Genau, das war es eigentlich auch schon. Ich freue mich auf jeden Fall über Feedback. Ich finde es sind echt richtig coole Presets. Ohne Scheiß. Also ich arbeite sehr, sehr gerne mit echt allen davon und das fühlt sich dann schon wieder so an, als würde man ein Geheimnis verraten. Kennst du das? Aber so ist das halt als Coach irgendwie auch.
Das wollte ich gerade sagen. Damit habe ich überhaupt gar keine Probleme. Also ich verkaufe ja auch ein Paket habe ich noch online, wo auch die drin sind, die ich am meisten mit verwende. Man muss aber immer natürlich bei Presets auch fairerweise dazu sagen, das Licht muss halt immer zu dem jeweiligen Preset passen. Wenn das nicht passt, dann gilt es da wirklich sehr stark teilweise nachzuregulieren oder manche Presets funktionieren halt auch nur in manchen Lichtbedingungen. Das muss man natürlich ganz fair auch immer dazu sagen.
Absolut, Martin, das stimmt total. Wir können auch ganz, ganz kurz drüber plaudern, weil ich habe mir auch die Frage gestellt, wie mache ich das jetzt am besten? Ja, wie stelle ich die Presets irgendwie jetzt so bereit, dass irgendwie alle möglichst gut was damit anfangen können für möglichst viele Fotos auch, ne? Ich habe jetzt welche ausgewählt, die meiner Erfahrung nach für Tageslicht passen als auch für Studio. Das hängt damit zusammen, dass ich sowohl den Belichtungsregner als auch den Weißabgleich rausgenommen habe aus den Einstellungen.
Genau. Ne?
Das heißt, ihr nehmt euer Bild, ihr passt den Weißabgleich an, so dass er passt, und ihr passt den Belichtungsregler an, dass das Bild eine vernünftige Belichtung hat, und dann knallt ihr das Preset drüber und dann sieht das so gut aus, wie es eben mit dem Preset geht. Ne? Genau, das ist auch diese ganzen Transformationseinstellungen, so habe ich alles rausgenommen, also es müsste eigentlich gut funktionieren. Ich habe auch euch ganz viele Beispielbilder da zur Verfügung gestellt, wo ihr ein bisschen vorher nachher sliden schön könnt. Da habe ich eins mit einem hellen Hintergrund, ein helles Studiobild, eins dunklen Hintergrund, dunkle Hautfarbe, dunkler Hintergrund, genau, und eins mit Tageslicht, wo ihr auch schon mal ein bisschen sehen könnt, wie wirkt das. Ich finde, das sind echt ganz coole Sachen geworden. Ich glaube, die passen für ziemlich viele Fotos. Aber natürlich, ein Preset passt nie auf alle Fotos, das ist einfach klar.
No, das ist
genau. Also schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, Kontrastraum gibt 25%. Es gibt übrigens auch nur 25 Codes. Also wenn die 25 Mal benutzt worden ist, ist er passé. Also wenn ihr jetzt in 5 Monaten diese Folge hört, könnte es schon zu spät sein.
Also ihr müsst die Folge
vielleicht
gleich
aber auch
hören.
Nicht.
So, wie machen wir das jetzt, dass wir jemand sagen, dass er die Folge gleich hören muss, wenn er sie noch nicht gehört hat?
Ja, egal. Du, die treuen Fans, die immer ganz schnell am Play-Knopf sind, die werden halt belohnt. So ist das halt, Martin.
Natürlich, so ist das halt.
Genau. Nee, das war's auch schon. War mir jetzt auch ein bisschen unangenehm lang schon wieder. Ich mache so ungern Werbung, aber hey, so ist das halt irgendwie da draußen.
Ja, ich hoffe, aber ich habe natürlich auch nicht unbewusst gesagt, mach doch mal Werbung, weil das natürlich eine schöne Überleitung ist. Und zwar, wir haben einen Themenvorschlag. Überschrift, oder das, also das, eine, das war eins der Dinge, wo mich ein bisschen verwirrt hat. Die Überschrift heißt Neutralität. Und dann geht's weiter mit, vermisse ich in euren Zug-Podcast zunehmend. Das gilt für die stark zunehmende Werbung.
Oh. Und, scheiß die Wand an.
Und gegenüber Fotografenkollegen.
Oh, wie? Gegenüber Fotografenkollegen? Okay. Neutral gegenüber Kollegen.
Also ich möchte mal auf das Thema Werbung eingehen. Also erstmal danke für das Feedback. Wie gesagt, es ist ein Feedback und ich freue mich erstmal über jedes Feedback. Mhm. Ich möchte mal auf die Werbung kurz eingehen. Natürlich machen wir Werbung. Natürlich machen wir auch Werbung für unsere eigenen Sachen. Das sage ich mal, das sei uns gestattet. Das ist hier unsere Spielwiese. Wir stecken hier nicht unwesentlich Zeit unseres Lebens hinein, sodass wir sicherlich, glaube ich, und da wird uns auch niemand dafür steinigen, am Ende des Tages vielleicht auch den einen oder anderen Stein zurückbekommen dafür oder beziehungsweise die einen oder anderen Euro an der Stelle zurückbekommen dafür. Dafür stecken wir auch genügend Lebenszeit hier in diesen Podcast rein. Also wer glaubt, wir machen das hier innerhalb von einer Stunde und dann legen wir alle auf und dann ist alles erledigt. Da steckt viel, viel, viel mehr Arbeit dahinter, von denen viele, glaube ich, gar nicht, die sie einfach nicht sehen. Also da steckt viel mehr Arbeit dahinter. Und das muss man sich schon mal vor Augen führen. Und da ist es, glaube ich, durchaus gerechtfertigt, dass wir mal für unsere eigenen Sachen Werbung machen. Wenn wir für andere Sachen Werbung machen, sage ich auch bewusst, also sei es jetzt zum Beispiel Neoluma, wo wir durchaus beide davon angetan sind von den Produkten, oder sei es auch mal für unsere Kamerahersteller, also bei meinen Kamerahersteller kriege ich überhaupt nichts davon, da kriege ich noch nicht mal irgendwas gesponsert, ist mir völlig egal, aber Sachen, von denen ich überzeugt bin, die erwähne ich auch, Punkt. Das ist eigentlich alles, wofür ich Werbung mache. Und genauso ist es auch bei Sachen, wenn ich mal was gesponsert bekomme, was ich sehr gerne nehme, sage ich ehrlich, wie es ist, aber auch nur sehr gerne behalte, wenn es für meinen Workflow und für mein Zeug taugt. Ansonsten geht das wieder zurück. Und auch das werde ich dann erzählen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, ich suche mir im Vorfeld sehr genau aus, was ich da annehme. Ich nehme mir nämlich auch nur Sachen an, von denen ich überhaupt suche und wo ich auch annehme im Vorfeld schon, dass ich daran Interesse haben werde. Deswegen war der Griff ins Klo, hatte ich bis jetzt erst wirklich einen. Und das habe ich aber auch dann in meinem Blog, wer den lesen mag, mal gerne, darf dann gerne mal da reinschauen. Der steht da auch drin, ganz klar. Aber so viel zum Thema Werbung. Also wir machen hier keine, ich mache hier keine große bezahlte Werbung. Also ich habe noch nie einen Euro für irgendwas bekommen. Also ich sage jetzt mal von mir. Ja, ich habe natürlich die ein oder andere Softbox bekommen oder jetzt mal das Loop Deck bekommen. Alles fein. Mhm. Aber das sei es auch mal gestattet, dass wir dann auch mal Werbung dafür machen. Denn dafür bekommen wir diese Sachen zum Testen. Und wenn ich von irgendwas überzeugt bin, dann darf ich dafür auch mal Werbung machen.
Vielleicht müssten wir das hier noch deutlicher als Werbung kennzeichnen.
Weiß ich nicht. Rechtlich gesehen glaube ich, wir machen hier einen Podcast und wir sagen grundsätzlich tada, das ist unbezahlte Werbung. Von daher finde ich das jetzt nichts Schlimmes dran.
Okay.
Ich wollte bloß mal meine Meinung dazu sagen und das sage ich auch klipp und klar. Wer das nicht einsieht und glaubt, das Leben ist eine Spaßveranstaltung und alles, man kann alles nebenbei mal so schnell rausschütteln. Also wir stecken beide, glaube ich, einen Haufen, also ist meine Meinung dazu, du darfst gerne was dagegen sagen, wenn du es anders siehst, aber wir stecken beide verdammt viel Zeit in unsere Fotografie. Und ja, ich glaube, stimmt.
Viel unbezahlte Zeit vor allen Dingen.
Ja, genau. Und dieser Content hier produziert sich auch nicht von selber. Also auch der hier kostet Geld übrigens. Also wer glaubt, das kostet hier kein Geld, der täuscht sich, das kostet Geld.
Mhm.
Ich weiß nicht, warum manche Leute glauben, dass das alles irgendwie umsonst ist auf dieser Welt. Und auf dieser Welt ist eigentlich gar nichts umsonst. Also wir zahlen hier auch dafür, dass wir diese Podcasts hier machen. Das kostet uns Geld, das kostet uns Zeit.
Mhm.
Und ich bin aber auch der Meinung, und das ist auch, also das ist die eine Sichtweise, die andere Sichtweise ist aber auch, ich bin überzeugt, dass es einfach Hersteller von Produkten gibt, die auch dieser Werbung bedürfen. Also ich sag's jetzt ganz ehrlich, ein Tobi mit seinem Neoluma, der sich den Arsch aufreißt, der das Zeug in Deutschland produziert, der gute Qualität macht, der wirklich sich da den Arsch aufreißt für uns auch Wünschen entgegenkommt und so weiter und so fort. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen. Und deswegen sage ich auch klipp und klar, werde ich auch weiterhin für so etwas Werbung machen, von dem ich überzeugt bin.
Und weil du eben auch überzeugt bist, man kann es nicht jetzt laut genug sagen eigentlich, ne?
Weil ich davon überzeugt bin. Wenn ich das nicht wäre, würde ich es nicht tun. Also Genau. Wenn ich das nicht wäre, würde ich keine Werbung dafür machen. Aber das ist genau der Punkt, was ich eigentlich nochmal herausstreichen will. Wenn irgendwo jemand unterwegs ist, der seine Fotos wirklich nur TFP macht, immer nur alles zum Spaß macht und damit keinen Cent verdient, das ist okay. Habe ich überhaupt keine Probleme damit. Das darf der gerne machen, aber er muss genauso, bin ich der Meinung, einfach mal akzeptieren, dass es halt auch Leute gibt, die am Ende vielleicht auch einen kleinen Return haben wollen. Dieser Return ist bei uns nicht monetär, aber er ist zumindest Anerkennung.
Ja,
für mich ist er ganz wichtig. Er ist Anerkennung für die Arbeit. Er ist für mich, er ist Feedback, egal ob es jetzt positiv oder auch negativ ist. Auch das ist ein Return. Aber das ist für mich ganz wichtig. Nicht, dass da monetär unbedingt viel zurückkommt, auch wenn ich vielleicht Workshops gebe oder irgendwas. Aber deswegen mache ich es nicht. Das ist nicht mein Antrieb. Das muss ich mal ganz klar sagen. Ne? Aber wenn jemand anders unterwegs ist, ist okay. Aber warum versuchen solche Leute immer, andere Leute zu bekehren zu wollen? Das verstehe ich nicht. Und ich sage ganz ehrlich, wer damit ein Problem hat, dass wir ab und zu mal so eine Werbung raushauen, und ich meine, die ist bei uns nie länger als mal eine Minute oder so. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, dann schalt bitte ab. Das ist meine Meinung dazu.
Tja, hast du schön gesagt, Martin. Also ich kann halt nur sagen, ich weißt du, das Ding ist halt, bei mir kommt jetzt irgendwie so vieles zusammen, deswegen bin ich auch in so einer extrem glücklichen Position, dass ich halt irgendwie auch Leihprodukte oder auch so Sachen gestellt bekomme von den Herstellern, die ich halt wirklich selber cool finde, ja. Genau. Also ich habe halt eine Kooperation mit Lumix. Ich finde die Kamera ist halt arschgeil. Meine erste Kamera war eine Lumix. Ich bin halt auch Fanboy, weißt du?
Ja, und das meine
ich. Und allein aus dem Grund will ich halt schon Werbung machen. Vielleicht müsste ich sie unter deutlicher kennzeichnen, dass ich das irgendwie auch sage, so dass ich irgendwie aber das ist auch übrigens wie mit dem Tobi von Neoluma oder wie bei mir jetzt mit Listen oder weiß der Teufel. Es wird aber auch nicht erwartet, dass ich es tue. Ja, so ist es was anderes. So nach dem Motto, ich schicke dir jetzt irgendwie eine Packung Hautcreme zu und da erwarte ich, dass du das irgendwie in 5 Stories und 3 Beiträgen sagst, ja. Also so ist das auch nicht. Ansonsten wäre das auch ganz was anderes. Und wenn die Produkte scheiße wären, dann würde ich es einfach wegschweigen und fertig. Ne? Also daher kann ich nur sagen, bei mir kommt da auch dieses Fanboy-Tum ein bisschen mit rein. Was ich jetzt aber nochmal interessant finde, ich möchte hier dem Feedback nicht zu kurz kommen, die Neutralität gegenüber Fotografenkollegen auch. Heißt das, dass wir Ich weiß nicht. Ich bin ja auch Fan von manchen Fotografen, die ich dann mittlerweile irgendwann auch die Freude hatte, persönlich kennenlernen zu dürfen. Naja, gut.
Also ich...
Hauptsache finde ich, also wichtig ist, finde ich, glaube ich, dass wir beide irgendwie jetzt nicht herziehen über andere oder anderes oder sowas. Das wäre echt nicht so gut. Das fände ich jetzt auch übrigens nicht gut. Und wenn das irgendwer dann hätte, dann würde ich auch sagen, das täte mir dann auch wirklich leid, weil das ist irgendwie nicht so, wie ich das jetzt hier auch gerne hätte. Mag das schon ganz gerne positiv, ne? Also ich finde, Leute, die ich geil finde und die ich auch noch persönlich kenne, die unterstütze ich gerne an jeder Stelle.
Also, wenn es jetzt positiv gemeint ist, also Neutralität geht immer in beide Richtungen, die kann positiv und negativ sein, also wenn sie nicht mehr da ist und wenn sie positiv gemeint ist, bin ich der Erste, der sagt, ja, also ich werde immer sagen, pass auf, geiler Fotograf, immer, da lasse ich mir nicht den Mund verbieten, aber ich sage auch, ich lasse mir den Mund auch nicht negativ verbieten, immer noch meine Spielwiese hier oder unsere Spielwiese hier und da muss ich mir den Mund auch nicht verbieten lassen, aber ich glaube, wir haben bis jetzt noch niemals über einen Fotografen hergezogen oder wir haben bis jetzt, glaube ich, noch niemals etwas völlig Abfälliges über einen Fotografen gesagt. Ich glaube, das Abfälligste, was man sagen kann oder was ich jemals gesagt habe, ist, es ist halt nicht mein Geschmack. Und das ist aber nichts Abfälliges und das ist auch nichts hergezogen, sondern das ist halt einfach eine Aussage. Die ist halt einfach so. Kann ich über jeden Künstler dieser Welt sagen, mir gefällt übrigens auch Van Gogh nicht. Ich finde seine Bilder nicht schön in meinen Augen. Das heißt aber nicht, dass er kein großer Künstler ist.
Okay.
Also
gerne einfach da anonym nochmal konkreter werden.
Genau, also da würde ich gerne, da kann man gerne nochmal darauf eingehen, wenn sich da jemand benachteiligt fühlt, dann darf er das auch gerne vortragen, aber bitte nicht aufgrund von irgendwelchen Sachen, die wirklich niemand falsch verstanden hat, aber nur er, das sage ich auch, ja, okay. Also da tut es uns vielleicht auch leid, aber falls es da irgendwie an irgendeiner Stelle rausgekommen ist, aber ich glaube, wir haben das noch nie gemacht, einfach. Damit soll es aber auch gut sein.
Ich habe schon mal was Schlechtes über eine Kaffeemaschine im Studio gesagt, was mir im Nachhinein noch leid tat.
Oh ja, die
persönliche Kaffeemaschine. Das war ganz am Anfang.
Ja, okay, wir entschuldigen.
Das war irgendwie blöd von mir.
Offiziell bei der Kaffeemaschine im Red Attic, wie heißt das Studio? Attic? Red Attic, glaube ich, heißt es.
Das kam irgendwie total blöd an. Das war auch richtig blöd von mir. Das war so cool. Und das Erste, was ich sage, ist, dass der Kaffee blöd war. Das war irgendwie total bescheuert von mir. Ist ja auch egal. Martin, ich wollte gar nicht hier alte Wunden wieder aufmachen. Da habe ich nämlich heute noch ein bisschen schlechtes Gefühl bei.
Jetzt habt ihr es geschafft, dass Sebastian ein schlechtes Gefühl hat. Ich möchte es ja trotzdem mal erwähnen. Wir müssen auch, ich bin ein Mensch, der fordert Feedback und dann muss man so ein Feedback auch, muss man das auch annehmen und drüber reden.
Ja,
also,
finde ich auch.
Von daher alles gut. Und wenn wir an irgendeiner Stelle Mist gebaut haben, dann bin ich der Letzte, der diesen Mist wegschweigt. Dann muss man auch drüber reden. Ich glaube aber, an der Stelle haben wir noch nie negativ über einen Fotografen gesprochen.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, es ist halt auch so, wir sprechen hier halt live, ne? Zu mehr oder weniger. Ja, also wir schneiden halt auch 0,0, ne? Dann ist es einfach so schwer, dann kannst du irgendwie, dann trittst du Leuten hier und da auf die Füße. Das tut mir leid, das ist nicht unsere Absicht, aber es passiert. Und dann seht's uns nach, ermahnt uns gerne, sage ich jetzt mal dazu.
Und dann passieren auch mal Fehler und das bringt mich gleich zum nächsten Thema.
Ach du
Hallo
Scheiße.
Julia, ich weiß zwar nicht, welche Julia, aber ja Julia, du hast natürlich vollkommen recht. Alex Miller ist ein Mädchen und kein Fotograf, also ist eine Fotografin. Muss ich meine Meinung natürlich revidieren. Wir hatten es im letzten Podcast über das Profil von Alex Miller.
Ich habe das
und
übrigens
ich habe
da
gesagt,
gedacht.
Das ist ein Fotograf und natürlich ist es eine Fotografin. Also es ist ein Mädchen, absolut korrekt. Ich muss gestehen, ich hatte das einen Moment aus dem Auge verloren. Ich habe es ja noch gesehen in der Story, wie sie da rumhupft und habe dann Fotograf gesagt. Also natürlich hast du recht, liebe Julia, und nicht nur du alleine. Da haben mich viele, sehr viele, also ich sag mal sehr, sehr, sehr viele freundliche Menschen darauf hingewiesen, dass Alex Miller eine Fotografin ist und kein Fotograf.
Okay.
Das war nicht despektierlich gemeint. Das ist mir in dem Moment einfach live entfallen, drücken wir es mal so aus.
Durchgeflupscht, ja. Durchgeflupscht. Ja, live passieren Fehler, das ist einfach leider so. Ne?
Das ist halt leider so, ja. Genau. Ja. Live ist live. Wie gesagt, wir zeichnen hier auch nichts auf und da passiert sowas mal. Und mir ist es einfach, das Schlimme ist, ich hatte die Story ja noch vor Augen und dann habe ich es dazu falsch gesagt. Aber na gut, okay.
Also, trotzdem haben wir Werbung gemacht für dieses schöne Profil.
An der Stelle, ja, nochmal, ich kann dieses Profil nur hervorheben, aber ja, liebe Alex, falls du zuhören solltest, es tut mir leid.
So. Falls.
Falls, genau.
Genau. Ach ja, Alter, jetzt muss ich das Zitat doch schon machen, weil das dann irgendwie doch wieder ganz gut passt.
Na dann, haben wir's
rausgekommen. Wo hier irgendwie zwei Fotografen die ganze Zeit irgendwie labern und labern und labern und labern. Elliot Erbit, kennst du den? Das ist ein US-amerikanischer Fotograf und der war zeitweise Präsident sowie Vizepräsident der Fotoagentur Magnum Fotos. Und der hat ein Zitat gesagt, und das ich ganz spannend finde, gerade jetzt in dem Kontext. Ich habe gedacht, am Ende der Sendung passt es besser, aber wir gehen auf die Stunde zu, also auf ins letzte Trimester mit diesem schönen Zitat. Mhm. Die Hauptsache ist, dass man Bilder studiert und nicht auf das Geschwätz von Fotografen hört. Fotografen sind keine Orakel der Weisheit. Wenn sie gute Fotografen sind, dann schau dir ihre Bilder gut an. Was brauchst du sonst noch? So viel zum Thema Fotozitate. Da fand ich das doch als Abwechslung auch mal ganz gut. Denn am Ende ist es so, Martin. Ja, man,
absolut.
Also Weisheiten und so Sprüche sind immer nett und so, aber wenn du halt wirklich was lernen willst, studier die Bilder.
Ne? Anders kann ich es nicht sagen. Und ich kann das jetzt auch wirklich nur so unterschreiben. Das ist ja das, was ich eigentlich immer so ein Stück weit propagiere, ne? Auch mit Büchern und mit solchen Geschichten, ne? Mhm. Und ich sage auch, wiederholen wir nochmal bitte kurz den ersten Teil des Zitates. Tut mir einen Gefallen.
Ich lese es ganz nur mal vor. Die Hauptsache ist, dass man Bilder studiert und nicht auf das Geschwätz von Fotografen hört.
Ja, genau.
Ne? Fotografen sind keine Orakel der Weisheit. Ja. Wenn sie gute Fotografen sind, dann schau dir ihre Bilder an. Was brauchst du sonst noch?
Ja, genau. Also dann schau dir ihre Bilder an, genau. Also natürlich kann man auch von ihnen lernen, indem man zum Workshop geht. Natürlich kann man viel machen, aber vom Prinzip her schaut euch die Bilder an. Das ist das, was ich immer propagiere. Nehmt euch die Bücher, schaut euch Bildbände an, schaut euch irgendwas an und lernt aus den Bildern. Das macht teilweise viel, viel, viel mehr Sinn, als sich irgendwelche technischen YouTube-Videos anzuschauen.
Ja, und Leute, die jetzt zum Beispiel bei mir im Coaching waren, die wissen auch, dass ich jetzt nicht irgendwie verklicker, wie es geht, sondern halt, wie ich es mache.
Genau.
Und vielleicht auch eine Art von Perspektive vermittel.
Inspiration
vermittel und einen Blick über den Tellerrand ermögliche. Und das ist irgendwie eben was so in gewisser Art und Weise Hilfe zur Selbsthilfe. Ja, das ist eben nicht der leichte Weg, wo einem auf YouTube einer sagt, ja, du musst die Blende auf 1,8 stellen, Belichtungszeit auf eine 200stel und eine ISO auf 200 und dann kannst du mittags um 13 Uhr das perfekte Foto machen, in dem Abstand zum Modell, ja. So ist es eben nicht, sondern es ist eben Hilfe zur Selbsthilfe und die Anregung dazu, selber sich aus der Komfortzone herauszubewegen, selber Sachen auszuprobieren, selber Fehler zu machen und so weiter und so fort.
Ja.
Genau. Deswegen, ja, aber trotzdem braucht man Worte, um das auch zu beschreiben.
Richtig. Und ich möchte übrigens dieses Zitat an der Stelle so ein Stück weit ergänzen.
Nicht
um ein weiteres Zitat, sondern einfach um die Aussage, wenn ihr Feedback zu euren Bildern haben wollt, fragt nicht unbedingt Fotografen. Weil Fotografen meistens ihren eigenen Mist da reinbringen. Und dann sind wir nämlich doch wieder bei dem Zitat, ne? Also, sondern fragt auch mal Leute, die mit der Fotografie vielleicht gar nichts zu tun haben. Also, wenn ihr sicher sein wollt, dass ihr ein ehrliches Feedback bekommt, geht zu eurer Mama.
Ey, das habe ich auch schon vor 20 Folgen gesagt. Meine härteste Kritikerin ist meine Mutter, ohne Scheiß.
Genau. Also, darauf will ich ja hinaus, ne? Dann geht irgendwo hin, geht zu eurer Frau, geht zu eurer Lebensgefährtin, geht zu eurer Mama, geht zu eurem Kind. Kinder sind auch so eine, ne? Also.
Die sehen auf jeden Fall Sachen, die ihr nicht seht in den Bildern, das kann ich versprechen.
Oder die sagen euch einfach, das Bild ist nicht. Oder sie finden das Bild geil, obwohl ihr sagt, hör, mich stört aber technisch was, wo sie sagen, das ist doch mir scheißegal, das
aber
Bild ist cool.
Vielleicht sind auch Kinder nicht die Zielgruppe der Fotos.
Nein, natürlich nicht. Aber es geht ja auch nicht so um die Zielgruppe, sondern es geht um einfach mal Feedback zu bekommen. Ne? Und das muss man nicht unbedingt von Fotografen holen, schon gar nicht von Fotografen, die so einen ganz anderen Stil haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt dich frage, ich zeige dir eins meiner Bilder und frage dich nach Kritik.
Ja, ich vergleiche das mit meinen eigenen Sachen.
Genau, darauf will ich hinaus. Das kann nicht funktionieren. Du kannst also bestenfalls, entnehme ich deine Aussage am Schluss, das Bild ist gut oder nicht gut. Mhm. Oder schön oder nicht schön. Ich möchte ja noch nicht mal gut sagen, sondern schön oder nicht schön. Also es gefällt dir persönlich oder es gefällt dir nicht. Mhm. Aber jegliche andere Art, was soll ich denn damit anfangen? Du fotografierst ganz anders wie ich. Du hast ganz andere Sicht der Dinge auf Bilder wie ich. Du hast eine andere Zielgruppe wie ich. Also was soll ich dich da fragen nach der Kritik? Das ist Bullshit.
Ja, man kann,
müsste ich wahrscheinlich eher einen Pascal Heimlicher fragen. Aber auch der wird die Dinge schon wieder von einer anderen
fast schon zu nah dran wieder vom.
Ja, aber der wird es ja auch wieder aus einer anderen Flughöhe betrachten, weil der sieht nämlich wieder sein Publikum dahinter und was kommt bei ihm an und was hat er für ein Zug. Also, weißt du, es macht eigentlich gar keinen Sinn. Und deswegen frage ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Also ich lasse es mir gern geben, ich nehme Feedback gerne an, aber ich frage nicht. Ich gehe eigentlich nie auf jemanden zu mit einem Bild und frage, gefällt dir dieses Bild? Oder das bringt nichts. Entweder mir gefällt es oder ich lösche es. Also
ich kann ja nur, wenn ich jetzt hier Real Talk, ne? Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt und mir trotzdem den Tag versauen wollt, dann gebt mir ein offenes Feedback für meine Bilder. Fotozitat Ende.
Ich glaube, du negatives Feedback magst du nicht, ne? Oder konstruktives Feedback.
Ey, doch, ich weiß, es ist wichtig, ich weiß, es ist wertvoll, aber trotzdem kullert im ersten Moment eine Träne runter. Es ist einfach so, man hat einfach natürlich auch diesen Reflex, dass man irgendwie, insbesondere wenn man von irgendwas, angenommen, ich mache ein Bild, von dem ich total begeistert bin und ich zeige das Leuten und die sagen so, Fabian, ich weiß ja nicht, also irgendwie sehen wir das irgendwie mit anderen Augen. So, und dann ist natürlich schon so, ja gut, wenn dann natürlich noch die Kritik kommt, warum, ja, und das irgendwie am Ende vielleicht sogar auch schlüssig ist für mich, ja, dann tut es im ersten Moment ein bisschen weh, das ist wie ein Pflaster, was man abzieht, aber es ist irgendwie trotzdem, man wächst an sowas und das ist einfach wichtig, auch für die Persönlichkeit, nicht zuletzt, mit Kritik umgehen zu können, ne? Aber es ist nicht einfach, es tut manchmal auch weh, es ist so, gerade wenn es von Leuten kommt, wo man vielleicht selber Fan ist, wo man vielleicht selber irgendwie viel Wert auf die Meinung gibt und wenn die Personen dann natürlich nicht so begeistert sind, wie man selber es erhoffen würde, klar, das tut dann natürlich schon ein bisschen weh, aber es ist wertvoll. Ja, gut, Kritik, so ist das halt mal wieder. Ich habe ganz vergessen, hier die Buzzwords mitzuschreiben die ganze Zeit. Mein Gott,
Mann,
schreibe ich. Am Ende muss ich ein Intro
machen. Wir sind auch schon wieder bei einer Stunde, ne? Also mal davon abgesehen. Ich würde gerne noch, wir haben nämlich noch, also wir haben echt ewig viel angekippt bekommen. Ich möchte auf jeden Fall ein Thema abarbeiten, weil das ist ewig lang und ich habe keinen Bock, das in meinen Speicher zu kopieren. Aber vorher möchte ich noch die liebe Julia, weil wir sie vorhin schon erwähnt haben, wenn das die gleiche Julia ist, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, so genau. Das ist eine ganz einfache Frage und ich bin gespannt, wie du sie beantworten wirst. Hallo ihr zwei, wenn eure Lieblingskamera einen Namen hätte, wie wäre der? Liebe Grüße, Julia.
Ich würde schon sagen, zwei Buchstaben, wovon einer ein X ist und dann eine Zahl.
Das finde ich ja, ist ja kein Name.
Das ist kein Name. So heißt der Sohn von Elon Musk oder die Tochter oder was. Das ist auch so 3CX49 oder so. Keine Ahnung. Ich bin nur mal angenommen. Ich kann die Frage schwer beantworten, weil ich das jetzt irgendwie nicht sagen kann. Aber ich finde halt so einen Namen gut, irgendwie so eine Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Und so machen sie auch alle Hersteller. Da gibt's die, ich bin jetzt mal neutral, Nikon Z7, ja, zum Beispiel eine Sony Alpha 6000. Und da kommt's drauf an, bist du mehr so der im griechischen Alphabet unterwegs?
Mann, bist
mehr
du
so
ein Techniker, ein Elender. Die Frage bezieht sich, nennst du deine Kamera Anna, Hans oder Egon? Die Frage kommt von einer Frau, die vermutlich ihrem Auto einen Namen gegeben hat.
Woher weißt du das?
Entschuldigung, liebe Julia, ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber jemand, der so eine Frage stellt, der gibt Dinge Namen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Also, liebe Julia, gib mir mal bitte Feedback, ob ich damit richtig liege. Okay. Aber Fakt
ist, ich kenne auch Fotografen, die ihren Kameras irgendwie Namen geben.
Richtig, ich auch.
Du hast doch auch gemacht, ne? Wo du sagst, guck mal den und den. So ein Männernamen ist das, ne?
Ich habe meine Kamera noch nie Namen gegeben.
Nee?
Nee. Da verwechselst du jetzt, glaube ich, was. Also, an der Stelle, ich beantworte die Frage ganz leicht. Meine Kameras haben keinen Namen. Ich gebe.
Du drückst dich vor der Frage. Du sollst dir jetzt einen ausdenken, Martin.
Nein, ich denke, ich drücke mich nicht vor der Frage, sondern ich weigere mich, technischen Dingen einen Namen zu geben.
Gott, ja gut.
Okay. Nein, weil ein Name macht für mich etwas persönlich. Und alles, was technisch ist, ist für mich eigentlich vom Prinzip her ein Werkzeug. Also ich verstehe auch Menschen nicht, ich sage ehrlich, ich verstehe Menschen nicht, die ihr Auto hegen und pflegen, als wäre es ihr Baby. Für mich ist ein Auto etwas, mit dem ich von A nach B fahren kann. Ich habe einfach keinen Bezug dazu, überhaupt keinen. Ich bin ganz ehrlich, jeder Autofan würde mich jetzt hassen dafür und es überhaupt nicht verstehen, aber ich habe einfach keinen Bezug zu technischen Dingen. Für mich sind technische Dinge ein Werkzeug. Das macht Spaß, damit zu arbeiten vielleicht oder damit zu fahren, aber vom Prinzip her ist das ein technisches Ding, mit dem ich mich von A nach B bewegen kann oder mit dem ich irgendetwas steuere oder mit dem ich irgendwas anders tue. Aber ich habe keinen Bezug dazu. Wenn das Ding ausgedient hat, nehme ich es und schmeiße es weg. Und das ist etwas der Unterschied zu dem, was ich persönlich meine. Wenn ich einem Hund einen Namen gebe, ist der, ja, es ist so, dann ja, ist das für mich persönlich und das schmeiße ich nicht weg. Ich hasse Menschen. Ja, ich habe das gerade. Ich kenne jemanden, der seine Katze weggegeben hat. Und ich muss gestehen, ich finde sowas nicht gut.
Wenn was, das finde ich aber auch nicht gut.
Ich finde diese, wenn das Gründe hat, also kann ja Katzenhaar, Allergie, bla bla bla, dann ist es halt notwendig. Okay, aber das meine ich damit, das finde ich nicht gut, während es mir bei einem Auto einfach scheißegal ist. Technische Sachen sind für mich unpersönlich.
Da haben wir jetzt mal wieder einen Kontrast, ja, wo ich ganz klar sagen muss, also ich würde mich jetzt schwer tun, ehrlich gesagt, meiner Kamera einen Namen zu geben, weil mir das irgendwie ein bisschen unangenehm wäre, auch meinen Kunden gegenüber. Aber nichtsdestotrotz, liebe Julia, ich kann das nachvollziehen. Und weißt du was, ich bin da auch anders als Martin. Denn ich habe schon eine gewisse Beziehung zu, das sollte man jetzt nicht out of context präsentieren. Ja, ich pflege Beziehungen zu Gegenständen. Ja. Boah, also nein, einfach in dem Sinne, dass ich bestimmte Sachen einfach gerne mag oder lieb gewonnen habe im Laufe der Zeit, dass mir die Dinge etwas bedeuten. So, weil ich sie schon lange habe, weil ich mit denen, du hast eine Kamera 20 Jahre, bist mit der um die Welt gereist, du hast damit deine Freundin beim ersten Date fotografiert, aber auch das Hochzeitsfoto von euch mit der Kamera gemacht und du bist mit der Kamera durch dick und dünn gegangen und so halt, weißt du? Und sie hat Blessuren davon getragen, wurde dreimal zum Reparaturservice gegeben, kommt wieder zurück und so weiter und so fort. Und ja, ich finde, was das angeht, kann man schon Beziehungen auch zu zum Beispiel zu seiner Kamera haben, indem man einfach sagt, man hat eine gemeinsame Geschichte und die ist einem wichtig und die ist einem wertvoll. Ich würde jetzt aber nicht so weit gehen, dass ich irgendwie mit meiner Kamera anfange zu sprechen oder so. Wenn ich meiner Kamera irgendwie, ich glaube, manchmal würde mir das sogar auch passieren, dass ich dann so scherzhaft sage irgendwie, das ist Knipsi oder so, weißt du, irgendwie sowas, aber jetzt kein echten Namen oder so, weißt du? Eher so ein kurz ausgedachten Spitznamen, der irgendwie Holter die Polter mal irgendwie über die Lippen geht und im nächsten Moment auch schon wieder vergessen ist. So ungefähr, ne? So wie man halt auch nicht Laptop sagt, sondern Leppi oder so in die Richtung so. Ja. Ne, so. Aber das ist dann eher auch spaßhaft gemeint. Also ganz so bin ich dann auch nicht. Aber doch, doch. Hast du eine Beziehung zu diesen rosa Flamingos, die du manchmal in deinem Pool hast jeden Sommer?
Das ist das Schwimmutensil meiner Tochter. Nein, ich habe da keine Beziehung dazu.
Aber hat sie den Namen gegeben? Es ist jetzt schon privat, aber darf man das fragen? Hat sie den Flamingos Namen gegeben?
Nein.
Okay. Nein. Das wollte ich jetzt mal gerade. Das hat mich jetzt gerade mal interessiert.
Das Ganze nennt sich übrigens, wer es genau wissen will, die Psychologie hat natürlich einen Namen dafür und nennt sich Objektophilie oder Objektsexualismus.
Nee, komm, hör auf. Soweit wollte ich
doch,
jetzt nicht.
Ich musste gehen. Mal googeln dabei jetzt nebenbei. Nein, ich behaupte jetzt nicht, dass irgendein Mensch soweit, also da, oder dass du soweit geht. Ich habe das schon verstanden, wie du das meinst, aber ich habe da tatsächlich an der Stelle überhaupt gar keinen Hang zu sowas. Für mich sind das technische Sachen. Aber ich verstehe natürlich, wie du schon sagst, wenn du jetzt irgendwie eine Kamera hast oder irgendwas hast, das dich dein Leben lang begleitet. Ne? Also die hast du geschenkt bekommen von deinem Lieblingsonkel mit 5 Jahren, was weiß ich was. Ja. Und erstes Auto war mir zum Beispiel scheißegal, wo es kaputt war. Es interessiert mich überhaupt nicht, ist ein technisches Ding. Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, du hast eine persönliche Beziehung, weil hat dir dein Lieblingsonkel geschenkt, als du 10 Jahre alt bist und begleitet dich dein ganzes Leben, dann hast du natürlich irgendwie eine Beziehung zu dieser Kamera. Aber selbst dann würde ich ihr keinen Namen geben. Also das, weißt du,
manche Leute sind dann halt einfach ein bisschen anders und wir gestehen es ihnen zu.
Na natürlich, also ich habe damit gar keine Schmerzen. Also ich sage immer, es ist alles, was ich hier von mir gebe, ist meine Meinung oder ist mein Empfinden oder ist, wie ich damit umgehe, aber ich gebe meine Sachen keinen Namen, weil, wie gesagt, dann wäre es wieder zu, genau. Mhm. Ich muss mich übrigens gerade revidieren. In dem Moment, wo ich es gesprochen habe, habe ich gemerkt, ich habe
jetzt kommt's.
Ja, ich habe einen Fehler begangen. Ich habe tatsächlich mal etwas gehabt, was ich einen Namen gegeben habe. Das war eine Pflanze. Mhm. Und der Name der Pflanze beruhte aber eigentlich darauf, dass niemand aussprechen konnte, wie dieses Scheißding wirklich heißt.
Okay, verstehe.
Also es war irgendein lateinischer Name und ich konnte es einfach nicht aussprechen und deswegen habe ich das Ding am Schluss Hans genannt. So, bei mir heißt auch heute noch übrigens in der Entwicklung, immer wenn mir kein Name für irgendwas einfällt, steht da als allererstes Hans.
Okay.
Aber ist ein anderes Thema.
Arbeitsname sozusagen.
Ja, das ist ein Arbeitsname, genau.
Ja gut, aber eine Pflanze ist ja auch nur so halb ein Gegenstand, ne? Von daher.
Ja. Also es gibt Hans-Gerd und Fritz, und Hans-Gerd und Fritz sind meine Arbeitsnamen für alles, wenn ich mehrere brauche. Die lassen sich auf der Tastatur schnell tippen, die lassen sich, ja, und die kann man sich gut merken, und so heißt bei mir alles. Mhm. Vielleicht sollte ich mal im Zuge der Genderisierung vielleicht mal ein paar weibliche Namen dafür einfallen lassen, die kurz geschrieben werden, keine Ahnung, aber ist halt so. Historisch gewachsen, nennen wir es mal so.
So ist es. So, also. Ja, aber spannende Frage.
Also eigentlich, ich hätte ganz kurz antworten wollte, ne?
Ja, aber aber übrigens, kleiner Tipp an euch da draußen, wenn ihr uns so richtig dann irgendwie mal auf den Kieker nehmen wollt mit so einer Frage, wo ihr von vornherein wisst, dass das irgendwie vielleicht nicht so hundertprozentig unsere ist, dann lasst uns doch eine Top 3 machen, ja? Top 3 der Namen, die wir unserer Kamera geben würden oder sowas, dann wird es erst richtig witzig.
Habe ich dir doch gar gesagt. Hans?
Gut, das hat auch ein bisschen gedauert, das jetzt aus dir rauszukitzeln. Von daher, ja, vielen lieben Dank, Julia, für diese doch tiefergehende Frage, als man vielleicht zum ersten Moment meint.
Ja, so im ersten Moment, muss ich gestehen, habe ich auch nicht so. Ja, okay. Also mich, aber tatsächlich, Julia, wenn du hörst, bitte, bitte lass mir Feedback zukommen, ob ich wirklich recht gehabt habe mit meiner Einschätzung, dass du Sachen Namen gibst. Würde mich
Meinst
freuen.
Meinst du, Nikon-Nutzer nennen ihre Kamera Niki oder sowas?
Nee. Also ich kenne niemanden, ich sag's, wie es ist. Okay, aber ich kenne durchaus Menschen, wo die Autos Namen haben. Mhm. Pflanzen sowieso. Also Pflanzen, ja.
Nee, Pflanzen habe ich nicht, nee.
Kenne ich einige. Keine Ahnung. Okay.
Gut.
Mhm. Machen wir das zweite Thema, und das ist jetzt, also jetzt wird's lang. Jetzt wird es richtig lang, und deswegen will ich es auch weghaben. Und
wir sind
zum
bei einer Stunde 10 jetzt gerade schon.
Ja, das wird lang.
Darf man auch nicht sagen, sonst rauben wir den Leuten immer die Illusion, der Podcast würde ewig gehen. Mhm. Ich muss mir das verkneifen in Zukunft. Okay, mhm. Bitte.
Also pass auf. Ich weiß es auch nicht, ehrlich gesagt, ob eine der Überschriften dazugehört. Ich denke es aber nicht. Okay, also hallo ihr zwei beiden. Vorab ganz schnell, vor kurzem vergab ich ein paar Likes auf Fotos von Fabian und gab auch bei einem Bild von ihm einen Kommentar ab. Dann folgte ich ihm, weil mir seine Arbeit insgesamt wirklich gut gefiel. Naja, und jetzt folgt er mir auch zurück, und dabei ist mir euer Podcast aufgefallen. Zum einen finde ich ihn sehr unterhaltsam und als wirklich gut, aber dann auch wieder, wie soll ich sagen, sehr befremdlich.
Scheiße.
Keine Ahnung, wie ich es ausdrücken soll. Auf der einen Seite stellt ihr euch als Fotografen-Profis dar, die mit TFM, also es soll wahrscheinlich TFP-Models heißen, arbeiten, aber auch mit Auftragsfotografie euer Geld, Klammer, nebenberuflich verdient. Hierzu hätte ich noch ein paar andere Fragen, aber die zu einem anderen Zeitpunkt. Immer gerne. Okay. Schickt sie uns einfach durch. Mhm. So, also soweit, so gut.
Mhm.
Worauf ich hinaus will, ihr schimpft euch Fotografen und gleichzeitig geht es dann um das Thema, Klammer auf, aufwendige, Klammer zu, Retusche. Und dass ihr viel Zeit damit verbringt, Lightroom oder etc. zu verwenden. Ist
ja,
es nicht so?
Ich auf jeden Fall. Mhm. Ja.
Ja, ich schon auch. Also jetzt vielleicht nicht so aufwendig wie du, aber verwenden du es auf jeden Fall auch so.
Ja.
Ist es nicht so, wenn du wirklich ein guter Fotograf in bist,
ja.
brauchst du maximal 4 digitale Werkzeuge. Helligkeit, Kontrast, Begradigungstool, Motiv, Bildzuschnitt, Korrektur, Stempel.
Mhm.
Weil Objektiv nicht sauber oder Pickel weg, Klammer zu. Es wäre doch viel geiler, sein Werkzeug zu 100% zu beherrschen, statt später das Ganze bis zum Erbrechen digital weiter zu bearbeiten. Kurz, mit Werkzeug meine ich nicht nur Body, Objektiv und Licht, auch Hairstylistin, Visagistin und so weiter und so fort.
Klar.
Ich bin zwar kein ausgebildeter Fotograf, aber in unserer Agentur hatten wir ein Studio, in dem ich für sehr viele Marken aus Mode, Sport sowie People fotografierte. Zum Ende der 80er und bis Ende der 90er noch analog, danach digital. Wenn ich da nicht gleich so fotografiert hätte, wie es später auszusehen hat, und ich das Doppelte an Zeit mit Photoshop verbracht hätte, wäre ich ganz schnell meinen Job losgeworden.
Auf jeden Fall.
Es ist schon etwas provokant, das zu fragen, aber hey.
Nee, super.
Nö, ist überhaupt nicht provokant. Super, also das mal ein kurzer Einwurf, finde ich überhaupt nicht provokant.
Überhaupt nicht.
Seid ihr nun Fotografen, Bildretuschiere oder Digital Artist? Oder wie seht ihr das mit der digitalen Nachbearbeitung? Was denkt ihr? Lieben Gruß, Lars D. Unger.
Also lieber Lars, super Frage. Auch danke für die Offenheit, die du hier an den Tag legst mit dieser Frage. Finde ich wirklich gut. Und auch die eigene Einsicht, die du hast mit einfließen lassen. Ich habe, darf ich anfangen, Martin?
Du hast doch schon.
Ja, da waren jetzt so viele Fragen auch da drin. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also bei mir ist es halt folgendermaßen. Ich stimme dir zu, wenn es jetzt zum, wie sage ich das jetzt am besten? Wenn ich jetzt einen Fotograf Ich glaube, es kommt wirklich drauf an, so verschiedene Typen von Fotografen und was man am Ende auch für ein Produkt haben will. Ja, also bei mir ist es halt so, meiner Ansicht nach kannst du irgendwie keine Beauty-Shots machen, ohne dass du irgendwie am Ende auch eine Hautretusche machst oder eine etwas aufwendigere Retusche, als wenn du Fashion-Fotograf bist. Das erfordert einfach, das sind zwei Sachen, die erfordern einfach vielleicht einen anderen Aufwand der Nachbearbeitung, je nachdem, wofür es eben gedacht ist, je nachdem, wie der Verwendungszweck ist. Bei mir ist es so, dass ich eben auch mit Lightroom und Photoshop, du hast in der Frage gesagt, wäre es nicht gut, wenn man das Werkzeug richtig beherrscht und damit natürlich auch die Kamera meinst, aber eben natürlich auch, bei mir ist es auch so, für mich zählt als Werkzeug eben auch Lightroom und Photoshop dazu und ich brauche nicht 3-4 Stunden, weil ich das nicht so gut beherrsche und ich brauche auch nicht 3-4 Stunden, weil ich das Fotografieren nicht so gut beherrsche, ja, sondern ich brauche 3-4 Stunden, weil ich das Foto mache ich schon so gut es geht. Und dann möchte ich das Bild aber trotzdem noch weiter perfektionalisieren. Und da brauche ich dann einfach noch die Zeit mit den Werkzeugen, die mir zur Verfügung steht, um das Foto so weit zu bringen, dass es eben meinem Standard genügt. Und der ist eben in vielen Fällen sehr, sehr hoch. Manchmal verfrickle ich mich auch ein bisschen, um ehrlich zu sein. Aber das ist eben auch was anderes bei TFP-Projekten, finde ich, als bei Auftragsshootings, wo es halt wirklich auch um Wirtschaftlichkeit geht, wo es darum geht, wenn ich jetzt überlege, ich würde hier irgendwie Passfotos machen, der Kunde kommt rein, will mal eben schnell ein Passfoto machen, da kann ich ja nicht 3 Stunden mit der Retusche irgendwie zurechtbringen, da kommt ja kein zweiter Kunde jemals in meinen Laden wieder rein, ja. Also es sind zwei ganz verschiedene Sachen. Und da muss das Licht von Anfang an sitzen, da kommt es drauf an, dass die Person irgendwie, ja, möglichst flott irgendwie möglichst so eingefangen wird, dass die Person am Ende zufrieden ist mit dem Foto und sich eins aussuchen kann. Und dann werden noch 2 Pickel weggemacht, minimale Anpassungen an den von dir genannten Slidern irgendwie vorgenommen und dann ist das Ding fertig. Das hat aber nichts damit zu tun, dass ich mich kreativ austobe und dass ich mich kreativ ausleben will und dass ich Kunst mache. Und dazu gehört eben auch, ja, dazu gehört bei mir auch Digital Art, also auch zum Beispiel mal noch ein kleines Overlay drüber machen mit irgendeinem, weiß ich auch nicht was, Flare-Effekt oder eine farbliche Vignette oder keine Ahnung was, ja, und ich verfrickle mich dann auch an den Haaren und das macht mir auch Spaß und da in dem Punkt bin ich auch mehr Retoucheur als Fotograf, das sage ich auch. Ja, und bei mir ist es wirklich wo alles zusammenkommt und ich glaube, das ist wirklich eine ganz, ganz spannende Frage, weil die wirklich aufwirft, eine Frage, die wir letzte Woche auch schon hatten, Martin. Wie lange ist denn Fotografie noch Fotografie? Wie sehr kann ich denn ein Bild entfremden, bis es dann irgendwann kein Foto mehr ist, sondern irgendwie eben Digital Art, ne? Wie Lars das sagt. Das ist wirklich eine ganz spannende Frage und ich könnte auf jeden Fall auch sagen, wenn ich wirklich professionell immer arbeiten würde, was ich auch nicht zum Beispiel bei TFP-Shootings immer mache, wenn ich immer eine Visagistin dabei hätte, die immer das Make-up macht, dann müsste ich auch weniger Zeit mit Retusche der Haut aufwenden. Mhm. Das ist auch vollkommen klar. Aber das mache ich einfach häufig nicht, weil ich lieber nur zu zweit am Set bin. Ne? So, und das sind einfach so Sachen irgendwie, wo ich sage, das hat nichts mit meinem persönlichen Unvermögen zu tun, sondern zum Teil, das ist eine ganz bewusste Entscheidung. Und für mich ist auch der Prozess des Retuschierens auch was mir Spaß macht. Ja, und auch deswegen brauche ich da oder nehme ich mir da mehr Zeit für, als ich vielleicht bräuchte. Und wie gesagt, wenn ich nur mit 4 Slidern in Lightroom arbeiten würde, dann würde mir das Ergebnis am Ende auch nicht genügen. Also kein Foto ist perfekt, wenn du mich fragst. Also was meinen Anspruch genügt. Ich kann handwerklich das Foto richtig belichten und die Pose kann mir super gut gefallen, aber es ist für mich dann nicht fertig, so wie es aus der Kamera kommt. Selbst wenn die Belichtung perfekt ist und wenn ich schon, weißt, dann könnte ich auch JPEGs fotografieren. Ja, da kann ich die Kontrasteinstellung an der Kamera schon im Bildprofil ein bisschen mehr irgendwie erhöhen. Ne? Ich mache mit Belichtungsmesser oder Pipapo mache ich das perfekt belichtete Foto. Ich richte das Licht im Studio perfekt aus. Alles gut und schön, ja. Und trotzdem hätte ich an dem Foto noch Sachen, die ich am Ende verbessern will. Auch darüber hinaus, dass ich noch 2-3 Pickel wegnehme. Also auch andere Sachen gehören da noch mit rein. Für mich nehme ich, dass ich wirklich auch noch ein Color Grading mache. Und das kannst du in Lightroom nicht mit den von dir beschriebenen 4 Reglern. Also da gehört schon noch ein bisschen mehr zu, finde ich. Und das auch so Color Grading findet bei mir in mehreren Stufen statt. Also das ist alleine mit Lightroom bei mir überhaupt nicht möglich. So, und das ist irgendwie wirklich was, ich tobe mich da aus, das ist ein kreativer Prozess wie ein Maler mit seiner Leinwand und das eine ist das Handwerk und da hast du sicherlich recht. Wer als Fotograf arbeitet, sollte sein Handwerk beherrschen, damit er auch wirtschaftlich arbeiten kann überhaupt. Ja. Aber ob man am Ende viel oder wenig Zeit in die Nachbearbeitung steckt, ist, wenn man es auch leidenschaftlich betreibt wie wir und nicht mit jedem Shooting Geld verdienen muss und wirtschaftlich sein muss, auch einfach eine Frage irgendwie, wie man gern seine Freizeit verbringt und wie am Ende das Produkt aussehen soll. Und bei mir ist es so, ich mache eher dann, wenn du mich irgendwie, wenn es hart auf hart kommt, mache ich eher Digital Art, die mit Fotografie anfängt. Ja. Jetzt habe ich ganz schön gequatscht.
Ja.
Ich hoffe, es hat die Frage ein bisschen beantwortet. Ich habe bestimmt auch was vergessen. Frag die Frage nochmal und ich werde nochmal 10 Minuten drüber reden, was ganz anderes erzählen, ganz bestimmt.
Ja, die Frage nochmal dauert zehn Minuten.
Ja, aber die Frage ist super einfach.
Das ja, ist die Frage ist natürlich super und man kann eine ganze Folge drüber gestalten. Also aus meiner Sicht gesehen möchte ich mal auf den Satz eingehen, es wäre doch viel geiler, sein Werkzeug zu 100% zu beherrschen.
Ja, der triggert
statt
ein bisschen,
später das Ganze bis zum Erbrechen digital weiter zu bearbeiten. Also dazu sei natürlich gesagt, also ich glaube, ich beherrsche mein Werkzeug schon ganz gut. Okay, den Satz bitte jetzt auch nicht aus dem Kontext herausbringen. Niemals alleine diesen Satz vorspielen. Aber ich glaube, ich beherrsche das, die Fotografie schon ganz gut. Also zumindest in dem Metier, wo ich unterwegs bin. Mhm. Ich glaube aber auch, dass man auch Bilder, die man perfekt gemacht hat, weiter perfektionieren kann. Und das geht nur digital. Wenn du,
Was heißt, dass wir andauernd perfekte Fotos machen.
Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber wenn ein Fotograf immer nur 70% seine Bilder richtig macht und den Rest dann digital bearbeitet, ja, dann ist das keine Schande, aber dann verstehe ich durchaus, was du meinst. Das kann man auch anders handhaben.
Um das Foto zu reparieren, sozusagen.
Genau. Aber wenn die Entscheidung bewusst ist, und auch bei mir ist die Entscheidung bewusst, wie beim Fabian, auf eine Hairstylistin und Visagistin bewusst teilweise zu verzichten und lieber dafür, ich möchte jetzt nicht sagen, in Kauf zu nehmen, weil ich mag diesen natürlichen Look einfach, wo auch mal eine Strähne wegstehen darf, wo auch mal die Haare, wo ich bewusst zum Model sage, mach mal einen Dutt, aber ich möchte gar nicht, dass der ordentlich ist, sondern der soll verwuschelt ausschauen, der soll ausschauen, wenn du gerade aufgestanden bist, weil das einfach meiner Art der Fotografie entspricht. Und genauso ist es bei einer Visagistin. Ich mag keine Beauty-Shots. Ich möchte kein perfektes Make-up haben. Das ist jetzt vielleicht so ein Unterschied zwischen uns beiden. Bei dir wäre das geil. Wahrscheinlich bei mir ist es eher so, du machst es aber lieber selber. Bei mir ist es aber eher so, ich möchte es ja gar nicht. Ich möchte so ein Stück Natürlichkeit in den Bildern belassen und deswegen brauche ich das nicht. Es ist aber eine bewusste Entscheidung. Und natürlich könnte man auf die Art die Bilder verbessern. Und natürlich könnte ich auf die Art bessere Bilder aus der Kamera direkt rausholen. Das ist überhaupt keine Frage. Das würde mich aber in anderen Sachen dafür beschränken, beschneiden und deswegen verzichte ich bewusst drauf. Mit der Bearbeitung, das ist so eine Sache. Also ich glaube, man muss ganz stark unterscheiden, das, was du, Lars, hier beschrieben hast mit der Aussage, du hast in einem Studio Marken aus Mode, Sport und People fotografiert. Das hört sich jetzt für mich, bitte lass uns Feedback da, wenn ich mich jetzt vertue, aber das hört sich für mich so an, wie du hast halt, entschuldige das saloppe Wort, Katalogfotografie gemacht. Und Katalogfotografie oder diese Art der Fotografie ist eine ganz andere Spielart der Fotografie. Da kommt es auf Farbverbindlichkeit drauf an. Also ein Kleid, das grün ist, muss dann auch immer noch grün sein. Das muss derselbe Grünton sein. Das ist total wichtig. Das spielt in meiner Art der Fotografie und auch in der Art der Fotografie von Fabian überhaupt gar keine Rolle. Wenn ich aus diesem grünen Kleid ein blaues Kleid mache, weil mir blau besser gefällt, weil es besser zum Farblook passt, des restlichen Bildes, dann mache ich das Ding blau.
Und
das
ist mir völlig,
ja, aber du weißt, was ich meine. Das ist ja, mir klar. Völlig egal. Da mache ich mir keinen Kopf drum machen. Und jetzt könntest du natürlich sagen, ja, dann zieh ihr doch von Anfang an ein blaues Kleid an. Ja, könnte ich machen. Das müsste ich dazu aber kaufen. Weil Fakt ist, ein grünes Kleid hat sie vielleicht im Schrank, ein blaues Kleid halt nicht. Also das ist dann wieder mit anderen Nachteilen verbunden. Ne? Deswegen sage ich ganz ehrlich, es gibt gewisse Sachen, die nimmt man halt in Kauf und zieht sie danach glatt teilweise. Oder passt sie halt besser an, weil du wirst gewisse Lichtsituation, gewisse Farbstimmungen nie so fotografieren können, wie du sie dir vorstellst. Es geht einfach nicht. Du kannst mit Farbfolien hantieren, die wieder das ganze Bild beeinflussen. Du kannst auf viele, viele Arten mit Lichtsetzung sehr viel beeinflussen. Aber du kannst nicht immer das fotografieren, was du haben möchtest. Es geht einfach nicht. Wenn du Auftragsfotografie für Kataloge machst, ist es ein ganz anderes Thema. Also da muss man ganz ehrlich sagen, ja, da muss man sein Handwerkzeug natürlich beherrschen.
Und da musst du einfach auch schnell sein, ansonsten
musst du schnell sein und liefern. Genau, aber das haben wir nicht. Also das habe ich ein Stück weit vielleicht bei meiner Hochzeitsfotografie. Ja, wenn ich da irgendwie 400 Bilder habe, dann kann ich natürlich nicht alle 400 Bilder mich da zu Tode retuschieren. Dann sollte ich die bitte schön tunlichst so fotografieren, dass ich sie auch nutzen kann. Also maximal noch diese vier Regler, die du gesagt hast, ne, so ein bisschen begradigen, falls mal eins schief ist, ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Kontrast, also dieses Standard. Und mehr mache ich auch bei den normalen Hochzeitsbildern nicht. Mm. Bei Pärchenbildern schaut es wieder anders aus, ne? Also bei den eigentlichen gestellten Dingern. Da schaut es schon wieder anders aus. Aber Fakt ist, da muss man sein Werkzeug beherrschen, da bin ich voll bei dir. Aber ansonsten.
Es kommt einfach so dermaßen drauf an. Also die Fotografie, auch das, also der Beruf des Fotografen. Bist du Produktfotograf? Fotografier mal einen Burger. Da wird am Set schon total viel gefaked. Und dann arbeitest du irgendwie einen Tag, bist du irgendwie dabei, irgendwie das Essen dazu zu drapieren, dass es so irgendwie perfekt ist mit dem Licht und alles. Dann machst du das Foto und dann wird das nochmal retuschiert. Aber auch nicht mal eben husch, sondern.
Wenn man sich mal einen Burger von McDonald's auf einem Foto anschaut und dann ehrlich, dann weiß man, wo der Unterschied ist.
Die Leute retuschieren nicht aus Leidenschaft. Aber du hast ja total recht. Also es gibt natürlich einmal die Fotografie. Es gibt auch Berufsfotografen oder Fotografinnen, die halt hauptsächlich einfach wirklich als Fotograf, so blöd das jetzt irgendwie klingt, auch arbeiten. Ja, das heißt, die gehen in ein Studio, die machen da Fotos, die machen eine 5-Klick-Retusche oder so ungefähr. Dann wird das Bild exportiert oder die 50 Bilder und dann fertig ist die Kiste. Ja. So. Und die haben natürlich mit der Tätigkeit des Retoucheurs nichts zu tun. Und dann gibt's aber natürlich auch die, zum Beispiel Hobbyfotografen, wie du auch schon sagtest, Martin, die machen einen Shot, haben von der Handwerk keine Ahnung und müssen dann erstmal 3 Stunden irgendwie das Bild korrigieren und irgendwie Schatten wieder hochziehen und weiß der Teufel und so, weil sie die Belichtung verkackt haben und das Rauschen reduziert.
Genau. Aber davon reden wir jetzt hier, glaube ich,
und so weiter.
Das ist Bilderräten. Also Bilderräten ist ein anderes Thema.
Genau, und damit verbringe ich jetzt nicht Stunden. Also das ist halt wirklich so. Ne?
Also das schmeiße ich in die Tonne. Ich rette keine Bilder, die ich um 3 Blenden hochziehen muss, damit sie einigermaßen wieder sichtbar
sind. Ganz ehrlich, du machst keine Bilder, die du um 3 Blenden hochziehen musst.
Nein, mache ich auch nicht.
Was wären das?
Ja, das passiert vielleicht schon mal.
Das mache ich mal irgendwie nachts in der Disco mit dem Handy, weil ich irgendwie den Moment geil finde und sage, scheiße, aber nee, das hat ja nichts mit professioneller Fotografie zu tun. Aber da bin ich dann auch Digital Artist, muss ich sagen. Also es
ja, ich glaube, am Ende ist es halt einfach die Frage, was man oder für wen man fotografiert und mit welcher Zielvorstellung man das tut. Das hängt natürlich wieder zusammen, mit wem man fotografiert. Auftragsfotografie ist einfach an der Stelle was anderes, was ganz anderes. Wobei auch Auftrag wieder die Frage ist, wo kommt dieser Auftrag her? Wenn zu mir ein Mensch kommt und sagt, pass auf, ich finde deine Bilder geil, ich will diese Bilder haben. So, und dann zeigt er mir mein eigenes Portfolio, dann weiß ich, okay, der will aber natürlich auch eine Nachbearbeitung haben, weil anders würde er diesen Look nicht hinbekommen. Ja. Das funktioniert einfach nicht.
Ich habe, Martin, ohne Scheiß, ich habe auch jetzt wieder mal Anfragen bekommen, die in die Richtung gehen, okay, ich sehe ein, dass irgendwie ein retuschiertes Bild von dir so und so viel Euro oder dass das Bild von dir auch den entsprechenden Preis hat, weil du eben auch viel Retusche da reinsteckst. Aber kann ich da nicht irgendwie auch Fotos haben, die irgendwie weniger retuschiert sind und die sind dann günstiger oder so in diese Richtung?
Ja, aber dann geht doch zum anderen Fotografen.
Genau, wo ich mir auch denke, so, ey, nee, ich habe halt meinen Qualitätsstandard. Genau. Der braucht einfach die Zeit und die Zeit lasse ich mir bezahlen. Es ist im Grunde ganz einfach so. Und ich habe auch überlegt, sollte ich mal sowas machen, wie dass ich was anbiete, so nach dem Motto, ich mache irgendwie nur eine halbe Retusche oder sowas. Nein, das ist einfach nicht mein Qualitätsanspruch. Und ich bin eben auch gewisse Art und Weise Retoucheur und Nachbearbeiter und Color Grader und wie man das alles nennen will. Und das gehört einfach zu meinem Look dazu, sonst wäre es nicht mein Foto.
Wir sind halt alles in Personalunion. Und wenn du siehst, also nehmen wir mal zum Beispiel die Werbefotografie. Ne? In der Werbefotografie ist es ja so, oder in großen Teilen so, dass ein Fotograf kommt, er macht Bilder, diese Bilder gehen danach zum Retoucheur und so weiter und so fort. Also die durchlaufen ja mehrere Stationen, diese Bilder. Und jetzt könnte man sich natürlich auch fragen, ist denn dem Fotograf das fertige Ergebnis an der Stelle wurscht? Ich behaupte ja, weil er wurde nur engagiert, um das Bild zu machen nach einer gewissen Vorgabe. Wenn das erledigt ist.
Er ist das Werkzeug selber.
Genau, er ist selber eigentlich nur ein Werkzeug, genau an der Stelle. Mehr ist er nicht.
Und ein Rädchen im System.
Ein Rädchen im System. Und eigentlich ist ihm das egal, was da hinten rauskommt. So, wenn du jetzt sagst, du machst die Bilder im Studio und lieferst die dann so ab, ohne dass eine Retusche danach erfolgt, okay, aber bist du dann eigentlich also wie siehst du dich selber? Bist du Künstler, bist du Fotograf, bist du Werkzeug? Was bist du eigentlich? Dienstleister? Mhm. Du bist eigentlich nur Dienstleister. Du machst halt genau das, was ein anderer von dir erwartet. Ne? Das ist, mhm. Du schreibst das ja selber, Lars. Wäre ich mein Job losgeworden? Also eigentlich haben ja die genau das von dir erwartet. Die haben erwartet, dass du auf schnelle Art ehrliche Bilder machst. Mhm. So, und dazu gehört natürlich in dem Fall, dass du dein Handwerkszeug zum einen beherrschst, ganz klar, und dass du halt die Lichtsetups möglichst so hinbekommst. Wenn die jetzt aber zu dir gesagt hätten, pass auf, aber ich möchte das Ganze mit einem bestimmten Farblook haben, ja, dann musst du Bildbearbeitung anfangen, weil den kannst du anders eventuell gar nicht herbekommen. Mhm. Ich sage jetzt eventuell, es gibt Farblooks, die kann man natürlich auch so herstellen, aber oder auch nicht. Mhm. Also ich glaube, das hängt alles davon ab, in welchem Umfeld man sich bewegt. Und auch wenn ich diesen Begriff Künstler eigentlich überhaupt nicht mag, wenn ich ehrlich bin. Du kannst
sagen, wir sind der Künstler.
Ja, möchte ich überhaupt nicht sagen. Ich hasse es auch zu sagen, ich bin Künstler. Aber an der Stelle habe ich halt einfach die Freiheiten eines Künstlers zu machen, was mir gefällt. Ja, wenn jetzt kein Auftrag dahinter steht. Das ist meine freie Entscheidung, wie ein Bild am Ende aussieht. Mm. Und das sind halt die Freiheiten, die ein Künstler eigentlich hat. Es sei denn, es steckt wieder ein Auftrag dahinter. Dann wäre er ja nur Dienstleister oder
Auftrag. Dafür lässt man sich dann ja dementsprechend auch bezahlen, dass man eben nicht sein Bild macht, sondern das Bild des Kunden.
Das andere.
Mehr oder weniger halt.
Wer,
ne?
Wer zahlt dessen, ne? Also wie es
immer so schön heißt. Wie kompromissbereit man so ist.
Genau.
Ne?
Genau.
Ich versuche trotzdem am Ende irgendwie meinen Stil, meinen Look, meine Sicht der Dinge irgendwie. Also wenn ich das Gefühl habe, wie du schon sagst, Martin, ne, also wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwie ein Kunde, der will irgendwie einen ganz anderen Fotografen und ein ganz anderes Bild, kann ich den Auftrag eigentlich auch nicht annehmen, weil
mache ich auch nicht.
Ich bin halt kein Dienstleister in dem Sinne. Ich verdiene mir was dazu und wenn er das ganz anderes will, dann muss er halt wo ganz anders hingehen.
Also wenn zu mir ein Model kommt und sagt, pass auf, wir machen ein Shooting und du kannst dann, was weiß ich, 10 Bilder bearbeiten, aber ich möchte alle unbearbeitet haben, sage ich, tut mir leid, wir kommen nicht zu einem Deal. Gibt es nicht. Es gibt keine unbearbeiteten Bilder von mir. Die wird es nicht geben.
Außer ich mache Polaroid.
Aber so, Ziel. Ne? Moment, anderes Ziel. Ne? Polaroid ist ein anderes Ziel, genau. Und deswegen sage ich, das gibt es einfach nicht bei mir. Mhm. Und am Ende ist es halt meine Entscheidung, wie ein Bild, also bei meinen freien Arbeiten ist es meine Entscheidung, wie das Bild am Schluss ausschaut. Und wenn mir halt es besser gefällt, dann ist es halt so. Ich könnte natürlich sagen, also blödes Beispiel jetzt, ne? Wenn ich schwarz-weiß, ein Bild wird schwarz-weiß, könnte ich natürlich das in schwarz-weiß vornherein fotografieren, mache ich aber trotzdem nicht. Warum nicht? Weil ich mir die Möglichkeit verbaue, mit den Farbkanälen im Lightroom spielen zu können oder im Photoshop.
Ja, wenn du es als RAW fotografierst, das ist ja am Ende,
ich könnte es ja auch als JPEG out of cam fotografieren.
Natürlich, klar.
Was durchaus viele machen und das dann als Qualitätsmerkmal ansehen. Ja. Ich sehe das nicht als Qualitätsmerkmal, sondern ich sehe das einfach als, ich hau halt mal was raus und schreibe hin out of cam. Für mich ist out of cam gleichbedeutend mit, ich habe jemand anders überlassen, wie das Bild aussieht. Weil vom Prinzip her bestimmt die Kamera, wie das Bild aussieht. Klar kann ich an den Reglern drehen.
Aber Martin, das ist natürlich dann, wir haben schon ein paar Mal drüber geredet, dass es eben offensichtlich eine Gruppe gibt von Fotografen. Ich probiere mich jetzt auch neutral zu halten an der Stelle.
Ich bin da auch neutral, ist nur nicht meine Art.
Dass es eben eine Gruppe von Fotografen gibt, die irgendwie zumindest ein gewisses Bedürfnis hat, sich abzugrenzen, ja, von anderen Fotografen, die eben retuschieren oder die das durch Lightroom oder Photoshop ziehen, die sagen, ich bin auch stolz, ich formuliere es mal positiv, ich bin stolz darauf, dass meine Fotos nicht am Computer nachbearbeitet sind oder am Handy oder wie auch immer, sondern dass die, so wie sie aus der Kamera rauskommen, ne, eben, dass ich die euch so zeige. Und ich bin stolz drauf, dass diese Bilder einen Wow-Effekt bei Leuten auslösen, obwohl ich da im Nachhinein noch jetzt was dran gemacht habe. So würde ich das jetzt einfach mal positiv formulieren. Und den Leuten scheint das irgendwie eine gewisse Art von Wichtigkeit zu haben. Ich habe das überhaupt nicht und von daher kann ich das manchmal nicht so ganz nachvollziehen. Es sei ihnen aber gegönnt, wenn es ihnen wichtig ist, dann
ich gönn
okay. Ich finde, es macht die eigene Fotografie nicht besser oder schlechter und es macht auch andere Fotografen nicht besser oder schlechter, die dann mehr oder weniger
nachbearbeiten. Es macht es einfach anders, aber meine Meinung dazu ist halt momentan, dass ein Bild durch eine Bearbeitung nur besser werden kann. Also wenn man die Bearbeitung beherrscht. Es gibt auch welche, die
Tonbearbeitung Entschuldigung.
Aber generell glaube ich, dass man Bilder durch Bearbeitung verbessern kann.
Und Kunst ist, was gefällt. Ich kenne Leute, die machen ein Foto, zerschneiden das, legen es neu zusammen, scannen es ein, überarbeiten es digital, drucken es aus, malen mit dem Edding drüber, fotografieren es nochmal, schmeißen es mit dem Beamer an eine Wand und stellen dann ein Model davor. Weißt du, was ich meine? Also Kunst ist Prozess. So, du, das ist einfach du, whatever you like, my friend. Ja, mach, was du willst und es hat nichts über die YouTuber, das Handwerkszeug zu tun. Das sind einfach getrennte Sachen.
Ja. Ich sage auch ehrlich, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Was weiß ich denn, was ich in 5 Jahren mache? Ne? Also es kann auch durchaus sein, dass ich in 5 Jahren selber out of cam fotografiere.
Ich fotografiere im Urlaub out of cam.
Was ja, ist? Also, ja, also warum ich hinaus will, ist, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ne? Also das ist, ich habe mir eine Mamiya gekauft. Hätte ich vor 5 Jahren gesagt, hast du einen Schlag. Ich habe mir eine Mamiya gekauft und die macht nur Fotos out of cam, mehr oder weniger. Was natürlich auch nicht stimmt, weil auch da wird entwickelt und so weiter. Aber lass mal jetzt mal dahingestellt sein. Aber vom Prinzip her ist es ja genau das, weil ich entscheide mich vorher für einen Schwarz-Weiß-Film, auch wenn ich dann wieder, okay, lassen wir das Thema. Aber worauf ich hinaus will, ist, ich habe doch keine Ahnung, was ich in 5 Jahren mache. Und deswegen werde ich auch einen Teufel tun und sagen können, dass Out-of-Cam generell scheiße ist. Ich sage nur, dass Out-of-Cam für mich, nach meiner jetzigen Auffassung und Verständnis der Fotografie, für mich keine Lösung wäre. Weil ich glaube einfach, dass man Bilder
durch... Nee, dass du, weil du dann mit Out-of-Cam nicht zu dem Ergebnis kommst, wo du sagst, das gefällt mir jetzt richtig gut.
Korrekt.
So, genau. So kann man es einfach, ist auch eine Geschmacksfrage.
Wobei es nicht ganz stimmt. Ich finde schon, es gibt auch Out-of-Cam-Fotografen, wo ich die Bilder ziemlich cool finde. Aber ich muss halt auch sagen, wenn ich mir ihr ganzes Portfolio dann en bloc anschaue, dann sage ich, es ist langweilig, weil ein Bild wie das andere ist. Für mich momentan, vielleicht denke ich anders irgendwann anders drüber. Für mich momentan ist es ziemlich langweilig, weil irgendwie am Schluss sind die Bilder trotzdem alle plötzlich, die werden immer austauschbarer mit der Zeit. Je mehr du davon siehst, habe ich das Gefühl bei manchen Fotografen.
Ist auch ein ganz spannendes Thema, der Reiz, dass man aus einem Foto, was aus der Kamera kommt, 100 verschiedene Entwicklungen machen kann, die zum Teil dramatisch unterschiedlich sein können. Ja. Wo du das eine Foto von dem anderen oder das eine digitale Erzeugnis am Ende von dem anderen nicht mehr unterscheiden kannst, nicht mehr siehst, dass das die gleiche Basis war. Das ist einfach spannend, was da natürlich noch möglich ist. Aber Martin, lass uns mal einen Punkt machen.
Ja.
Wir sind schon wieder bei 1,35. Also
Wir haben
Zeit für ein Buzzword. Aber ja. Lars, bitte, du kannst nachfassen, wenn du möchtest. Es ist herzlich erwünscht. Sprich uns auch gerne Sprachnachrichten. Oder wie auch
ist
immer,
auf jeden Fall ein interessantes Thema und gerne nachfassen, gerne nochmal Feedback, gerne Sprachnachricht, wie auch immer. Aber das ist natürlich ein Themengebiet, da könntest du ganze Bücher drüber schreiben. Also das ist natürlich ein Riesengebiet.
Und auch ein Politikum schon fast.
Ja.
Manche sind da ziemlich leidenschaftlich bei diesem Thema auf jeden Fall dabei.
Ja. So,
da geht es auch um Berufsethos und so. Ja.
Den Haken mache ich jetzt mal unter das, was wir besprochen haben. Es gibt aber ein kleines PS noch. Gemein, weil wir das Thema nämlich heute noch gar nicht hatten. PS, dann noch wirklich kurz das Thema Instagram. Lasst das Gewichse mit dem Schlappen drauf. Macht dort euer Ding und postet das, was euch gefällt und erlaubt es. Den Rest kann keine Sau bei Insta beeinflussen. Ihr macht euch weniger den Kopf und habt Zeit für was anderes. Zum Beispiel liked und hinterlasst einen netten Kommentar. So das wirkt aus. Und ihr habt dadurch, Klammer vielleicht, auch einen Follower mehr, Klammer siehe oben. Ne? Also das bezieht sich jetzt natürlich auf sein ersten Ding.
Ja.
So, PPS, ich poste auf Instagram etc. grundsätzlich keine Auftragsarbeiten, auch nicht auf meiner Webseite. So, das war noch der PS dazu. Ich möchte dazu sagen, auf meinem Instagram poste ich auch keine Auftragsarbeiten. Auf meiner Webseite schon, weil Hochzeitsbilder sind Auftragsarbeiten und die gehören aber trotzdem natürlich als Portfolio auf eine Webseite. Ein Styled Wedding Shoot, wie es neudeutsch heißt, auf einer Webseite als Foto von einer Hochzeit auszugeben, halte ich für keine gute Lösung. Deswegen poste ich dort natürlich echte Bilder aus Hochzeiten und keine Styled Fotoshoots oder wie sich das neudeutsch nennt. Ansonsten bin ich natürlich voll bei dir. Den einzigen, was ich nicht unterschreiben kann, weil ich den Satz nicht verstehe, lasst das Gewichse mit dem Schlappen drauf. Den Satz verstehe ich einfach nicht, deswegen bitte an der Stelle nochmal Feedback für mich, was das heißen soll. Ich weiß es einfach nicht. Lasst das Gewichse mit dem Schlappen drauf. Ich weiß es nicht, echt nicht.
Nee, weiß ich jetzt auch nicht.
Ich weiß nicht, was das aber bedeuten soll. Also.
Nee, weiß ich jetzt auch nicht.
Aber ansonsten hast du vollkommen recht. Ich unterschreibe alles, du hast recht, aber ich
den überlassen Satz, das eure,
den Satz
überlassen
verstehe das ich nicht. Gerne klicke uns nochmal auf, was du damit meinst. Oder ob das bloß ein Schreibfehler ist, also Rechtschreibkorrektur lässt ja manchmal auch grüßen. Die treibt ja manchmal seltsame Blüten, wenn das mit dem Handy geschrieben ist. Deswegen vielleicht einfach für uns nochmal ins Deutsche übersetzen.
Ich interpretiere das jetzt so nach dem Motto, es gibt da jetzt irgendwie nicht die Wahrheit oder den Weg, wie man da jetzt irgendwie erfolgreich ist, sondern macht halt einfach do what you like, fertig.
Ich weiß. Also wenn es so gemeint ist, okay, aber gerne Lars, bitte lass uns da nochmal, mach uns nochmal schlau, was damit gemeint ist, wirklich. Das würde mich freuen.
Ey, und Liebe stößt bei mir auf Gegenliebe. Das kann man nicht anders sagen.
Ja. Ja, das ist ja eigentlich immer so, ne? Also wie es in den Wald, ne, so kommt es auch wieder raus, so, ne? Also prinzipiell, das ist definitiv so.
Manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich bei größeren Accounts einen Kommentar hinterlasse oder so, dass dann einfach gar nichts zurückkommt.
Also ich muss gestehen, ich kommentiere leider viel zu selten. Also
ich auch.
Ich bin, wenn dann so ein Kommentar, wo ich hinschreibe, irgendwie so ein Wort. Ja, so geiler Job oder irgendwie sowas oder halt mal zwei Wörter, aber so jetzt, ja, wie manche Leute, die da so manisch schreiben, oh, ich gebe es zu, ich bin zu faul und man müsste es wirklich öfters machen eigentlich, aber ich bin
da echt zu faul. Ich würde es auch wirklich, ich würde es auch gerne häufiger machen, aber ich bin auch zu faul.
Ja.
Aber deswegen, manchmal ist ein Like schon fast zu werten wie ein Kommentar von mir.
Ja.
Ja. So. Egal, wie auch immer, mein lieber Martin, wir sind bei 1 Stunde 40, wir sind schon wieder viel zu.
Ja, wir machen jetzt dann auch definitiv, würde ich sagen, Schluss mit lustig.
So.
Würde ich so sagen, oder? Machen noch ein schönes, nettes.
Ein ganz schnelles. Wir können die Leute hier nicht rauslassen, Martin.
Wir können die Leute hier nicht rauslassen, echt nicht?
Nicht ohne ein schnelles Buzzword zum Abschluss und eine,
eine
was? Hier? Ein dummes Wissen, hätte ich fast gesagt. Ein unnützes Wissen von dir.
Aha, jetzt kommen wir zum Punkt, das unnütze Wissen haben wir noch. Und weißt du, was ich vermisst habe eigentlich heute schon wieder?
Eine Top 3?
Nein.
Ein Entweder-Oder?
Nein.
Noch mehr Werbung?
Dein Jingle für dein ja, für dein Ding. Den
ich
hast
bin
du
echt
noch
so
nicht.
Der Typus, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht.
Den hast du noch nicht, wie soll ich sagen, ja genau.
Geliefert. Ich habe noch nicht geliefert.
Das war das Wort, danke, du hast deine Hausaufgaben einfach
nicht gemacht. Ich habe nicht mal eine Ausrede. Ich habe es einfach vergessen.
Ja, genau. So, wunderschön. Dann würde ich sagen, drehen wir doch mal das nette Slotwheel und dann schauen wir, was passiert.
Texturen.
Oh, schon wieder.
Scheiße, Mann, das ist zu gut, Martin. Das können wir nicht machen.
Okay, ich drehe nochmal. Ja.
Einbeinstativ.
Ah, okay.
Das also, ist auch wunderschönes.
Ich möchte mal ganz kurz was sagen. Also erstens hat mir der Fabian, wir müssen echt Schluss machen, der hat mir gerade entgegengegähnt. Warum kommt dieses Texturen immer wieder? Weil wir zu wenig, also wir haben nicht mehr so viele Buzzwords in der Pipeline. Also bitte, bitte, bitte tut uns den Gefallen, schmeißt uns ein paar neue rein. Wir wollen uns die ja nicht selber ausdenken, sondern die sollten von euch kommen, das wäre schön. Natürlich können wir uns die selber ausdenken, aber schöner ist es natürlich, wenn die von euch kommen. So, Einbeinstativ.
Hast du eins? Nee, ich habe keins, aber mein Stativ kann man so die drei Beine so zusammen machen. Das quasi ist wie ein Einbeinstativ. Ist das irgendwie klar, wie ich das meine?
Ich weiß
nicht. Also wenn man die so alle in der Mitte zusammentut, dann ist es ja quasi ein Einbeinstativ. Ich weiß, das ist nicht dasselbe. Ihr Spezialisten, ja, das steht nicht dann auf einer Pike, sondern auf drei Füßen. Und ich arbeite aber eh nicht mit dem Einbeinstativ. Also ich habe meine Kamera entweder in der Hand oder auf dem Stativ, wenn ich Selfies mache. Und ansonsten ist eigentlich nichts dazwischen. Ja.
Also ich habe tatsächlich eins, es liegt in der Garage, ungenutzt seit 5 Jahren. Ich habe es mir am Anfang gekauft gehabt, allerdings zum Glück muss ich sagen, gebraucht für kleines Geld. Mhm. Ist ein relativ stabiles Ding, ist auch irgendwie ausziehbar auf 2 Meter Höhe. Also das ist massiv das Ding und hoch und schwer und was auch immer. Ich habe es 2-mal mitgenommen zu der Zeit, als ich noch in größeren Städten, also weil ich noch beruflich sehr viel rumgefahren bin, da hatte ich es mal immer dabei, weil es halt vom Packmaß her ist, du steckst es einfach seitlich an den Rucksack und nimmt keinen Platz weg, tut nicht weh, alles gut. Der Vorteil ist, man kann es mal, wenn man mal nachts unterwegs ist, ich habe früher öfters Langzeitbelichtungen gemacht. Mhm. Und da habe ich das Ding dann öfters mal an Kalender angebunden oder sowas. Also du kannst
ja,
aber einmal,
ganz ehrlich, ja, aber dann nimmst du echt besser einfach so ein normales Dreibeinstativ.
Nee. Okay. Da ist ein Einbeinstativ tatsächlich im Vorteil, weil du mit dem Einbeinstativ immer an das Geländer direkt rankommst. Du kannst es auch außen ranbinden oder ähnliches.
Ja, aber du kannst auch ein Dreibeinstativ nehmen und einfach nur ein Bein ausfahren.
Ja, ist aber schwieriger. Also mit dem Einbeinstativ tut man sich da deutlich leichter teilweise. Ne? Okay. Also es kommt immer so ein bisschen darauf an, was du machst. Wenn du natürlich irgendwo so am Hafen rumstehst, irgendwie an der Mole, dann ist so ein Dreibeinstativ sinniger, wo du es frei hinstellen kannst. Wenn du aber irgendwie so an Geländer so, dann ist so ein Einbeinstativ manchmal wirklich ganz nett. Ich muss aber ehrlich sagen, seit ich das nicht mehr mache, liegt das Ding ungenutzt in der Garage rum und da liegt's und rostet wahrscheinlich innerlich vor sich hin. Also ich nutze es gar nicht mehr, weil ich auch meine ganze People-Fotografie nicht mit Stativ mache. Ausnahme jetzt eben mit der Mamiya wieder, logischerweise. Ja, da habe ich jetzt natürlich ein Stativ dann drunter, weil die aus der Hand, das muss jetzt nicht unbedingt sein.
Ich habe, das Einbeinstativ ist, denke ich, auch insbesondere auch für Videografen interessant. Zum Beispiel, wenn du eine Interviewsituation hast, wo du eine Person interviewst und du willst einfach nicht, dass die Kamera immer so super einfach starr ist. Ja, sondern dass du so minimal, so Mikrobewegungen drin hast einfach. So ganz bisschen, so ganz leicht. Da ist ein Einbeinstativ einfach super, ne?
Ja, also sehe ich auch so.
Also solche Geschichten, ne?
Es gibt sicherlich Einsatzzwecke dafür. Ich habe keinen mehr mittlerweile. Also wenn ihr ein Einbeinstativ braucht, ich glaube, müsste man meins verkaufen. Weil ich brauche es nicht mehr. Es liegt einfach bei mir sinnlos in der Gegend rum. Und andererseits, es nimmt jetzt auch keinen Platz weg oder irgendwas. Deswegen ist es mir eigentlich auch so ein Tick egal, muss man ehrlich sagen.
Ein Nachtrag noch bei diesen Oktopus-Stativen, nenne ich das jetzt einfach mal. Kennst du die? Mit diesen Oktopusarmen, die so beweglich sind?
Ja, ja, ich habe so ein Ding von Jobo oder wie auch immer die Marke heißt. Ja, genau,
also Leute, seid bloß vorsichtig mit den Dingern. Die halten nicht unbedingt so eine DSLR mit einem 70-200 vorne drauf. Ja?
Oh nee.
Und wenn ihr damit dann auch irgendwie so sagen habt, ja, ich mache das jetzt mal an das Brückengeländer hier dran, tut's ja nicht.
Also mit einer normalen Kamera oder einer GoPro oder so, ja, gerne.
Eine GoPro, aber mit einer dafür sind die Dinge auch ausgelegt, aber nicht.
Mit einer Vollformat, mit einem 70-204 oder 2.8 oder sowas da vorne drauf, ja, kein Spaß.
Also die Dinger
mögen stabil halten, aber ich würde dem nicht vertrauen, sage ich.
Nee, ehrlich. Ich auch nicht, ganz ehrlich nicht, nee.
Genau. Ich wollte noch eine Sache zum Einbeinstativ, wo ich das unheimlich oft verwendet habe, ist, ich nenne es jetzt mal großspurig Wildlife, rede aber in Wirklichkeit von Insekten, Vögeln und solchen Geschichten. Da macht das Einbeinstativ total Sinn, weil du musst nicht ständig die Kamera in der Hand halten. Also du hast einfach nicht diesen ständigen Ding und du wackelst einfach viel, viel weniger. Ne? Das ganze System ist viel, viel, viel ruhiger. Kannst aber trotzdem unheimlich schnell reagieren. Also da macht so ein Einbeinstativ durchaus Sinn. Ja, muss man einfach so sagen, wie es ist. Aber am Ende, wie gesagt, mittlerweile nutze ich es gar nicht mehr. Und damit sollte dieses Thema dann auch abgehakt sein.
Gut.
Machen wir noch eins?
Nee.
Nee, Schluss. Okay,
dann ist jetzt gut. Ey, wir sind bei einer oder dreiviertel Stunde. Es wird schon echt zu lang.
Sind wir schon so? Oh ja, nee, okay.
Wir haben uns ganz am Anfang haben wir uns geschworen, wir machen nicht so lang wie die anderen, weil dann sind die Folgen so lang und das ist immer so blöd.
Ja, okay, dann machen wir jetzt Schluss. Dann komme ich zur letzten Rubrik des heutigen Tages. Und wir nennen das Ganze mal wieder unnützes Wissen.
Do it.
Das unnütze Wissen für heute. Nur 2% des menschlichen Körpergewichts entfallen auf das Gehirn.
Okay.
So. Ja, das ist so.
So ist das.
Und ist natürlich eine statistische Durchschnittserhebung, würde natürlich nicht auf jeden Menschen genau stimmen wahrscheinlich, aber ist halt so. Ja, in diesem Sinne und mit diesem schönen Satz, könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen, möchte ich euch in die nächste kommende Woche entlassen. Habt viel Spaß bei dem, was ansteht. Macht was immer, auf was ihr Lust habt.
Und seid nicht zu streng mit uns. Wir sind auch nur zwei arme Podcaster-Menschen, die ein bisschen vor sich haben.
Genau.
So in diesem Sinne, positive Vibes an euch alle da draußen und habt einen guten Start in die neue Woche.
Genau, und der Fabian wird natürlich noch das Formular umbauen, sodass ihr dann in Zukunft wieder ganz frisch frei von der Leber weg Themen und Buzzwords eingeben könnt.
Ja.
Genau, ich muss noch schnell aus ihm rauspressen, dass er das hier öffentlich verspricht, dass es auch jeder hört, dass er das machen wird. Ich bin gespannt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann.
Ciao.
Ciao.